Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael, diesmal aus dem Urlaub. Raphael, wie ist es?
Ja, mal wieder aus dem Urlaub irgendwie, ne? Aber das ist weniger Urlaub als privat, aber obwohl, es hat gar keinen Sinn gemacht, aber ich meine eher so organisatorisch als Urlaub. Es war ein bisschen schwer, hier einen Raum zu finden, ne? Aber ich würde sagen, erstmal Baba-Applaus für den Raum hier. Also, wenn ich euch mal die Skyline hier zeigen würde, crazy. Also, appreciate an denjenigen, der mir hier das zur Verfügung gestellt hat. Das war gar nicht so einfach. Und Football war richtig crazy Wochenende, ne? Aber das erste Mal in meinem Leben habe ich Football geguckt, ohne die Riesenaufmerksamkeit zu schenken. Also, Red Zone lief die ganze Zeit, ne? Nebenher, egal wo ich war. Überall war Red Zone, überall war das Handy mit dabei. Ging auch hier in Serbien ohne dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber Red Zone geht ohne, aber The Zone, da brauchst du irgendwie so ein, wie nennt man das nochmal? Du weißt, was ich meine, oder?
Ja, VPN, ich weiß nicht, ob das VPN so legal ist.
Ach so, aber, okay, ja. Okay, dann, ich hab nichts gesagt. Aber Game Pass lief auf jeden Fall, The Zone ging nicht. Und interessant auf jeden Fall und war crazy Wochenende, viele verletzte Spieler, deswegen habe ich ja getwittert, ey, irgendwann so Future Fantasy ist so Team Running Back gegen Team Running Back und nicht mehr irgendwie Gibson gegen Barkley, sondern einfach Running Back von den Footballern gegen Running Back von den Giants, weil das ist ja, also was ist denn da los, Junge? Hauptsache, wir haben noch eine Woche länger und keine Bye Week mehr, also ich kann mir vorstellen, dass die Körper so langsam verfallen in der NFL, ne?
Ja, sprichst du schon das richtige Thema an? Also zwei richtige Themen. Zuerst mal die Bye-Weeks. Wir haben natürlich jetzt in Woche 6 die ersten Bye-Weeks, die aus dem London-Game natürlich, also Atlanta und die New York Jets, die werden sich in die Bye-Week verabschieden. Und zusätzlich noch New Orleans und San Francisco. Da müsst ihr die Spieler ersetzen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es viele Verletzte gibt. Ja, Raphael hat es gerade gesagt. Also, wir haben auf Quarterback einige natürlich. Also, wir haben angefangen Thursday Night schon gehabt, Russell Wilson, der jetzt ein paar Wochen out ist. Dann haben wir Joe Burrow gestern gehabt, der sich auf einem Run, beziehungsweise auf einem Run einen miesen Hit eingesteckt hat. Daniel Jones, der ja kurz nachdem er wieder stand, wieder fast umgefallen ist. Also, klassische Concussion, würde ich sagen. Ich gehe mal davon, aus.
Ja, das ist jetzt nicht so lustig eigentlich, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Kämpfergeist, ne? Er ist schon nicht ohne den Daniel, aber hat sich dann doch ergeben müssen.
Ja, wenn du überlegst, dass die früher dann halt einfach weiterspielen durften, das ist schon gut,
Mann,
dass es heute nicht mehr so
Fußball
ist.
Im Fußball ja immer noch, ne? Überleg mal, wenn ihr da einfach dann irgendwie in jemanden reinrauschen oder einen Ball vom Kopf bekommt, da, gar nichts, einfach geht einfach weiter. Das ist echt crazy, ja.
Genau, dann haben wir, Daniel Jones wird wahrscheinlich, also ich vermute, bin ja kein Arzt, aber ich vermute, er wird das Concussion-Protokoll nicht überstehen und nächste Woche dann eben aussetzen müssen. Dann haben wir im gleichen Team Saquon Barkley, der, ich weiß gerade gar nicht, was, ach doch, da war dieser, der Bänderriss oder was, erst vermutet, jetzt hat er auch noch eine Prellung.
Ich habe einen Low Ankle Sprain, also 2 bis 4 Wochen soll wohl der Stand bisher sein. Auf jeden Fall bei dem Waiver-Bit für Devonta Booker, auf jeden Fall noch morgen abwarten, wie lange es dann tatsächlich ist, ne? Wir sehen es ja bei Hubbard, wir hatten ja 2 Wochen Hubbard, wahrscheinlich kommt der C-Mac, das war ja auch schon knapp, dass C-Mac vielleicht kommt. Ja, Damien Williams haben wir ein bisschen länger, über den müssen wir auch reden, wegen Khalil Herbert, aber da auf jeden Fall gucken, wenn das 4 Wochen sind, kann man natürlich ein bisschen mehr bieten, als wenn es nur 2 Wochen sind. Aber das war natürlich auch also wie viel Pech kann man haben? Ja? Hast du das Play gesehen, wie das passiert ist? Der ist keine Route gelaufen, kein Carry, sondern einfach der Ball war weg und dann ist er weitergelaufen und ist einfach dann, hat den Gegenspieler nicht gesehen und ist auf seinem Fuß umgeknickt. Also, wie bescheuert ist das? Ja? So richtig bitter. Saquon Barkley, Verletzungshistorie, fällt jetzt wieder aus. Brutal auf jeden Fall.
Ja. Halt super, also hat mit seiner Verletzungsanfälligkeit in dem Sinne, Anführungsstrichen, nichts zu tun. Es war einfach super unglücklich, ja. Dann haben wir Damien Harris, der ist ja in der ersten Halbzeit schon mal raus mit Hüfte und dann am Ende nochmal mit Rippe, wenn ich das hier richtig notiert habe. Auf jeden Fall ist er raus. Und Clyde Edwards-Helaire ist der Nächste, der ist auch schon confirmed. Da ist ein MCL-Sprain, das ist, glaube ich, das Außenband im Knie. Sprain heißt Riss, meine ich, ne? Immer diese, also MCL-Sprain, das ist, bedeutet auf jeden Fall, ein paar Wochen wird der euch nicht zur Verfügung stehen. Dann haben wir Tyreek Hill, der auch ja sich was zugezogen hat, aber auch noch kein genauerer Status bekannt. Kenny Golladay genauso, hatten wir ja gestern dann auch, ich glaube, er hat doch 3 Targets oder so noch gesehen gehabt, aber war auf jeden Fall sehr früh raus, hat auch 0 ja. Punkte erzielt, also echt ärgerlich. Mhm. Ja. Dann haben wir Juju Smith-Schuster, der Season-Ending, also ist out, könnte droppen, weil kommt nicht mehr wieder. Was das macht, werden wir nachher bei den Pittsburgh.
Ich weiß nicht, ob wir bei Waivern dazu kommen, aber in ganz tiefen Ligen Ray Ray McLeod, ich wollte einmal nur kurz reingrätschen, falls wir das irgendwie gleich vergessen, ja, weil es in normalen 12er Ligen wahrscheinlich nicht so viel Relevanz hat. Aber wenn er 16er Ligen spielt oder sowas, Ray Ray McLeod auf jeden Fall auf dem Radar.
Ja, was haben wir sonst? Also ich habe hier noch so ein paar Namen stehen, ne? Christian McCaffrey, der jetzt auch wieder out war, der wird ja week to week wahrscheinlich jetzt wiederkommen, hat ja auch schon trainiert, limited. Dann haben wir Joe Mixon, der ja auch wieder, also er hat ja gespielt, ist rein rotiert, hat jetzt nicht so viel dann gesehen, aber hat den auch auf dem Schirm. Delvin Cook sollte man natürlich auch immer auf dem Schirm haben, jetzt wieder out gewesen. Und ja, dann haben wir, das war's schon, genau. Das war's noch nicht, weil wir haben noch ein Tight End, Max Williams, den hat's auch böse, ja, zerschossen quasi, also das Knie sah nicht gut aus und der ist auch, ja, da, der feiert seine Saison aus, also auch Season Ending, oh, wenn den jemand hatte, dann, ja, ist im Real Football sehr schade für die Cardinals, aber ja. Das sollte es dann gewesen sein und wir gehen über zu den Recaps. Ich sag's nochmal, Bye Week diese Woche. Ich werd's zu jedem Kapitel sagen, gleich zu den Waiver Wire News nochmal. Also Atlanta, New Orleans, New York Jets und San Francisco haben Bye Week. Habt das auf dem Schirm. Das sind nämlich jetzt auch das erste Spiel, was wir hier auf dem Schirm haben. Und zwar die New York Jets at Atlanta in London. Und was sagen wir dazu? Wir fangen mal mit den New York Jets an. Also ja, Zach Wilson, da lag ich ja mal komplett falsch irgendwie. Den kannst du ja komplett knicken, den Typen. Also sehr schade eigentlich für ihn.
Das ist ein Rookie, ja.
Ja, gut, das schützt ihn natürlich nicht vor meinen bösen Kommentaren.
Ja, da bist du klar, das stimmt.
Ja, also wenn er spielt, dann muss er halt auch liefern. Und das tut er halt leider nicht. Es sieht sehr, also es ist auch, man muss dazu sagen, er spielt halt bei den Jets. Das, man weiß nicht, was das für noch für einen Einfluss hat, aber er sieht auf jeden Fall schlecht aus. So. Und Corey Davis ist da auch der einzige Wide Receiver, der sich so ein bisschen von allen anderen abhebt, ne, mit einem Whopper von 0,6. Jameson Crowder, ja, sieht noch viele Skillplays, also für den Upside Bowl relativ relevant, beide 30% Skillplay-Share. Elijah Moore ist dann ja auch wieder rein rotiert nach seiner Verletzung, hat er sich aber viel mit Keelan Cole geteilt. Ich glaube, das wird sich kommende Woche dann wieder ändern. Dann werden wir Corey Davis, Jameson Crowder und Elijah Moore sehen. Aber Corey Davis da jetzt im Moment wahrscheinlich sogar die verlässlichste Option.
Absolut, für mich auch. Wir hatten eine Frage von iFrog. Der hatte gefragt, haben die Jets zu viele Wide Receiver auf in etwa demselben Level, damit auch nur einer davon startable ist in Fantasy? Davis, Crowder, Moore, Mims, Cole. Da würde mich mal euer Take interessieren. Habe einige Davis und Crowder Shares. Und da bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als Corey Davis ist mit Abstand der Target-Leader in dieser Offense, ja. Sieht die meisten Snaps, läuft die meisten Routen, hat die meisten Targets, hat die beste Production. Ich will, also er hat schon recht teilweise mit seinem, mit der Aussage, dass sie ungefähr alle so ein Talent-Level haben. Auf jeden Fall. Deswegen ist Corey Davis ja auch kein High-End Wide Receiver 2 oder sowas, weil er einfach nur ein, ja, ganz guter Wide Receiver ist. Er ist kein Justin Jefferson oder sowas. Und Crowder ist halt ein sehr, sehr guter Slot-Wide-Receiver, halt auch limitiert in seinen Fähigkeiten, aber auch ein sehr, sehr solider Typ. Eigentlich der GOAT, weil der einzige unter Gase war, der produziert hat. Deswegen Crowder ist eigentlich ein Hall of Famer. Aber Corey Davis, um die Frage zu beantworten, ist für mich derjenige, den ich haben will, weil er nun mal die meisten Targets sieht und weil er ein Outside-Wide-Receiver ist und damit halt ein höheres Upside hat, vor allem was Touchdowns angeht. Ne? Crowder ist halt diese sichere, konstante Option im Slot, den ich auch auf jeden Fall gerade im Upside-Ball und sowas aufstellen würde. Hat er auch wieder 6 Targets gesehen. Corey Davis übrigens 7 Targets und davon hat er wahrscheinlich 2 Viertel oder was hat er verpasst, aufgrund der Verletzung ist er mal wiedergekommen, hat er noch am Ende noch einen Catch gehabt, also die Woche wäre auf jeden Fall besser geworden gewesen bei Corey Davis, wäre er nicht verletzt gewesen und ich würde sagen, Elijah Moore ist halt ein Rookie, der normalerweise ein Slot-Wide-Receiver ist, jetzt halt Outside aufgestellt wird, weil Crowder halt im Slot ist und da ist es eher so eine Boom-or-Bust-Option, aber ich würde schon sagen, dass Corey Davis da der Guy to own ist und auch wenn ich letzte Woche gesagt habe, Sell High, heißt es nicht, dass es für mich ein Bench-Spieler ist oder so. Der bleibt für mich ein Borderline Wide Receiver 2, ja, High-End 3, den du auf jeden Fall aufstellen kannst mit viel Upside. Also Corey Davis ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich jede Woche aufstelle.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt weiterhin mit Elijah Moore passiert. Vor seiner Verletzung sah das ja relativ even aus, deshalb vermute ich, das wird sich dahin wieder angleichen. Aber bisher, ja, würde ich dem Ganzen dann auch nicht verfallen und mich auf Corey Davis festlegen, solange Elijah Moore da nicht wieder ja etwas Gutes liefert. Ihr werdet wahrscheinlich je nachdem einen davon im Kader haben, deshalb stellt sich die Frage ja nicht, was sie jetzt macht. Elijah Moore für mich ja immer schon so ein Buy-Low-Kandidat gewesen, wäre es auch jetzt immer noch, aber die Offense ist auch einfach zu schlecht, als dass man über wirklich was anderes reden könnte als Buy-Low. Manchmal kriegen wir ja Buy-Low-Takes, wo ich mir denke, das ist definitiv nicht Buy-Low, wenn man, keine Ahnung, einen Ezekiel Elliott für einen Elijah Moore abgibt oder so, dann bedeutet das eben nicht Buy-Low, was wir hier sagen, sondern, ja, was wäre so ein Beispiel? Also, ich weiß nicht, vielleicht ein Elijah Mitchell, der jetzt, wenn Jeff Wilson wiederkommt, ne, da ist großes Risiko, der sieht jetzt 100% der Snaps, deswegen ist es wahrscheinlich noch nicht mal so ein Buy-Low, weil, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? Ja,
also Jamal Williams vielleicht, ja, der jetzt irgendwie
ja, genau, danke,
Borderline-Flexer ist oder was, ja, und Elijah Moore vielleicht mehr Upside hat, das wäre vielleicht dann so ein Buy-Low-Kandidat, wo man jetzt auf den ersten Blick sagen würde, ja gut, okay, Jamal, kannst du spielen, Elijah Mitchell halt nicht, aber Christian ist ja da, was die Upside angeht, auf jeden Fall bei Elijah Moore, das wäre so ein Buy-Low-Spieler halt, ne?
So, vielen Dank. Ja, dann haben wir Michael Carter auf Running Back. Der hat Flex-Appeal mittlerweile, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja.
Das ist auch mein Take.
Ja, definitiv. Also 13 Touches, wieder ein Touchdown erzielt, drei Targets auch, drei Receptions, also 13 Fantasy-Punkte, vollkommen solide. Und mittlerweile ist er halt auch wirklich klar der Leader im Backfield. Ne? Also ist jetzt wirklich, also Ty Johnson sieht 4 Carries, Tevin Coleman 3. Also ja, je nach Matchup auf jeden Fall. Das Ding ist halt, die Offense ist halt limitiert an sich. Ne? Und deswegen sollte er möglichst Workhorse sein, dass man sagt, okay, aufgrund der Opportunity muss man den aufstellen. So bleibt er halt eher so ein Low-End Running Back 2, High-End Running Back 3. Gerade jetzt in Bye-Weeks sicherlich ein guter Flexer, aber ist natürlich in seinem Upside etwas limitiert aufgrund der ganzen Umstände. Aber ja, ich würde sagen, lass uns noch 2-3 Wochen vielleicht warten. Vielleicht ist er dann wirklich dieser 70-30 Leadback und dann haben wir da auf jeden Fall einen soliden Running Back 2.
Ja, auf jeden Fall. So würde ich das auch sehen. Dann haben wir Matt Ryan, der wieder ganz gut war, was seine Real-Life-Stats angeht. Und ja, das kommt natürlich den ganzen Receivern zugute. Die ganzen Receiver sind nur nicht mehr da. Also wir hatten ja Kyle Pitts und danach irgendwie nicht mehr viel. Ne? Also es Olamide, wie sprechen die Engländer? Die US, genau, die Amerikaner aus Zacchaeus. Ja, den habe ich ein paar Mal gehört, den Namen hatte auch, über alle fünf Wochen, hatte 4 Targets, also es gibt super viele, ne, 5 Targets, 5 Targets, 4 Targets, 4 Targets, 5 Targets, also da durfte jeder mal ran, außer Kyle Pitts, der natürlich 10 gesehen hat, was mich bei Kyle Pitts, also er ist gekommen, der Zeitpunkt, sell high Kyle Pitts, weil Kyle Pitts hatte immer noch eine super geringe Opportunity, hatte einen Whopper von 0,55, hatte 27% Skillplay-Share. Den Skillplay-Share, den lese ich gleich bei vielen Spielern vor und ihr werdet sehen, das ist für die Situation, die sich in Atlanta bietet, echt absurd gering. Und was das Problem für Kyle Pitts ist, er hat noch nicht mal alle Snaps gespielt. Also die Falcons haben quasi keine Receiver und lassen Kyle Pitts nicht alle Snaps spielen. Also das, ja, macht mich, ich bin sehr besorgt, was Kyle Pitts angeht und für mich ist das ein absoluter Sell-High-Kandidat nach diesem Spiel.
Ja, Kyle Pitts wird bei verschiedenen Formationen aus dem Team genommen, das ist halt nicht gut. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, für wen willst du ihn abgeben? Also der ist ja trotzdem Top 5 Tight End, also würdest du vielleicht Waller probieren, der jetzt, ja, gute Wochen hatte, etwas schlechtere Wochen. Kelsey, der wieder ja keinen Touchdown gefangen hat, das wäre natürlich Money, aber come on, das macht kein Mensch. Also welchen Tight End, also welcher Tight End ist ein Upgrade gegenüber Pitts? Würdest du einen Hockenson nehmen?
Ich hätte lieber Hockenson als Kyle Pitts, trotz seiner, waren es jetzt 2 Down-Wochen, ne? Also trotz seiner
Down-Wochen. Ja, war jetzt schon wieder eine Down-Woche von Hockenson. Ja, Hockenson steht halt auf dem Platz die ganze Zeit, im Gegensatz zu Kyle Pitts. Und Hockenson war auch angeschlagen am Knie, ne? Darf man auch nicht vergessen. Boah, das war eng, ne? Das ist halt wirklich, das ist so für mich die Grenze. Mark Andrews Borderline vielleicht noch in der Grenze, wo ich sage, ja, geiler Tight End, den starte ich jede Woche. Würde ich Mark Andrews schon fast rausnehmen, jetzt auch mit Bateman wieder zurück.
Also ich hätte lieber Dawson Knox als Kyle Pitts.
Okay, das ist zum Beispiel ein Statement. Okay. Okay. Das ist aber dann kein Sell High, oder?
Ja, du kannst, ich würde sagen, du kriegst dafür auf jeden Fall mehr. Also vor allem bei der Receiver Flex, ne, da kannst du, denke ich, schon dich an so einen Wide Receiver 2 ruhig mal ranwagen jetzt nach der Woche. Sagst du, Kyle Pitts hatte eine geile Woche. Kyle Pitts ist das Jahrmillionentalent und ne, schon hast du die Leute an der Leine. Und dann weiß ich nicht,
die Raffa-Taktik, ja. Ja, nee, passt schon. Ich meine, er hat jetzt in Woche 4, da war Ridley ja noch da, 9 Targets, jetzt halt, ne, man muss das wirklich auch betrachten, dass Ridley out war und Gage out war. Jetzt mit 10 Targets, 9 Receptions, 119 Yards, 1 Touchdown, 22 Fantasy-Punkte, das ist halt Killer, das ist ja halt geil. An der Stelle nochmal gesagt, ich habe gesagt, haut ihn in die Receiver-Flex, ich hoffe, ich habe es getan. Aber ich finde, die Targets sind schon in Ordnung. Also ich würde ihn für den Dawson Knox zum Beispiel nicht abgeben, aber wenn jetzt jemand sagt, Kelsey Waller oder vielleicht in so einem Paket, ja, dass du, dass eigentlich dein Ziel ist, Kyle Pitts high zu verkaufen für einen Skillplayer und dass du ein bisschen unterjubelst in so einem 2-1-Paket oder sowas, da wäre ich schon dabei, wenn der keine feste Tight-End-Position hat. Aber im Zweifel würde ich eher sagen, klar, einfach spielen, aber wenn ihr den hoch verkaufen könnt und jemand richtig hoch bei ihm ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall ausnutzen, weil ich nämlich auch eher der Meinung bin, dass das jetzt eher ein Outlier war, als jetzt irgendwie eine konstante Rolle von Kyle Pitts.
Ja. Ja, sehr gut. Dann müssen wir natürlich über Cordarrelle Patterson reden, der ja kurz raus war. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, wie lange er raus war, weil er kam ja dann
war nicht
für meine Begriffe relativ schnell wieder. Hab das Spiel auch tatsächlich gar nicht komplett gesehen, Family Time und so, leider. Aber ja, hat mehr Snaps gesehen, natürlich, musste er ja, hat auch die zweitmeisten Targets dann im Endeffekt gesehen, aus dem Backfield auch mehr Arbeit bekommen, er hatte mehr Carries als Mike Davis, war damit besser, hatte positiv, also besser im Sinne von Real Life Football, hatte positive EPA beim Rush und beim Receiving, Davis negativ in beidem. Also wenn man da jetzt irgendwas draus ziehen will als Coach, dann, dass er mehr eingesetzt wird. Ich persönlich glaube da nicht dran, weil ich einfach glaube, die Rolle ist dann zu groß für ihn, ohne ihn tatsächlich wöchentlich beim Training und so zu sehen. Aber ich glaube, er ist tatsächlich in dieser Rolle dieses Gadget-Players, wo er auch mal, wo er viel im Slot spielt, viele Routen läuft, da ist er besser aufgehoben als purer Running Back auch. Und dementsprechend sehe ich Mike Davis da immer noch in einer ganz klaren Leadback-Rolle und Patterson da eben als diesen echt guten, was er ist, guten Gadget-Player.
Ja, Gadget plus hoch 2 oder sowas. Also er ist schon ein bisschen mehr als ein Gadget-Player. Weil, also was mir bei Mike Davis also nicht gefällt, ist halt, dass er nicht liefert. Ja? Also die Zahlen sind halt nicht gut. Was er, also aus der Opportunity macht er nicht so viel. Hat jetzt auch wieder einen Fumble gehabt. Gut, Fumbles passieren halt. Würde ich nicht zu hoch bewerten. Aber Mike Davis hat einfach einen guten Floor. Ne? Wird auch in der Red Zone eingesetzt, wird in der Goal Line eingesetzt. Er hat diesen Floor, er hat halt eine schlechte Offense, eine schlechte Offensive Line und hat halt einen Playmaker, einen richtigen Playmaker neben sich. Das wird ihm Snaps kosten, das wird ihm Targets kosten, das wird ihm Opportunity kosten. Trotzdem ist Mike Davis, ich muss ihn downgraden auf jeden Fall, Season Long. Ne? Ist für mich ein Low-End Running Back 2 als jetzt ein Mid-Running Back 2, wie zu Beginn der Saison, weil die Zahlen stetig zurückgehen und von Patterson hochgehen. Ich glaube aber auch, so wie du, dass es nicht so sein wird, dass Patterson das Backfield übernimmt, sondern dass Patterson einfach, ja, er hatte 9 Targets, 7 Receptions, also man konnte ja davon ausgehen, dass er mehr als Wide Receiver eingesetzt wird. Aber er hatte nämlich auch 14 Carries, ja, und das ist das Bedrohliche. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er das Backfield übernimmt. Deswegen ist Mike Davis für mich immer noch ein Low-End Running Back 2, aber moving forward, also Patterson hat deutlich mehr Upside, ne? Also ich glaube, im nächsten Ranking wird Patterson auch über Mike Davis sein.
Ja, gerade weil er eben auch so viel als Wide Receiver getargetet eben auch wird. Also ich, das sehe ich tatsächlich genauso. Dann kommen wir zu New England, die bei den Houston Texans zu Gast waren. Und da hat man sich gefragt, wer denn hier jetzt wohl der First-Round-Pick ist. Davis Mills mit einem, ich glaube, er war sogar der beste Quarterback der Woche, Real-Life-mäßig gesehen. Also absolut geiles Spiel, richtig einen abgefackelt. Geil, hat mich auf jeden Fall gefreut für den Jungen. Und für Fantasy war es jetzt halt nicht so geil, weil das Target war, wie heißt er noch? Das Target war Moore, genau, Moore. Moore heißt er.
Ja, Chris Moore.
Absolutes Mess da, wieder in diesem Wide Receiver Core, sage ich jetzt einfach mal, und spreche direkt David Johnson an, mit dem höchsten Whopper von 0,48, was übrigens auch schon nicht sehr hoch ist. Hatte eben auch viele Targets, Cooks und Moore jeweils mit 5 Targets, ne? Cooks und Conley dafür den größten Skill-Play-Share, also First Downs und Touchdowns. Ich glaube ja, weil, also für mich ganz klar, Cooks ist da die einzige Konstante. In der nächste Woche ist auch Nico heißt er. Nico Collins wieder da. Oder könnte nächste Woche wieder da sein. So, man weiß nicht, ob er da ist, aber er könnte wieder da sein. Und dann wird spätestens auch Moore wieder, verdrängt, also auf die Bank geschickt. Weil ich glaube, dann Cooks, Collins und Amendola sind da einfach die ganz klaren Targets, ja.
Ja, also Moore jetzt mit 5 Receptions, 109 Yards, 1 Touchdown, ist für mich jetzt kein Waiver-Target. Chris Conley mit 3 Receptions, 84 Yards, Touchdown, auch kein Waiver-Target. Den einzigen, den haben will, ist Brandon Cooks. Der wurde so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also man muss auch sagen, dieses vertikale Passspiel von Houston war halt auch nicht existent. Wenn es da wäre, wäre Cooks halt der Typ, der es läuft. Ja? Er ist halt dieser Deep Threat. Er ist der vertikale Wide Receiver, den man dem, ja, den du anschmeißt. Von daher, Brandon Cooks, ja, zweite Woche, die jetzt nicht so gut war, fair auf jeden Fall. Aber Brandon Cooks bleibt für mich einfach dieser explosive Wide Receiver, den du aufstellen musst. Mhm. Ja? Du kommst eigentlich nicht dran vorbei, den nicht zu starten, weil er einfach viel Upside hat. Und New England hat dieses vertikale Element halt auch gut weggenommen, keine Frage. Von daher ist Brandon Cooks für mich definitiv ein Buy-Low-Kandidat, weil das ist der Einzige, den ich haben will. Und Tyrod Taylor soll ja auch zurückkommen in den nächsten Wochen. Ich glaube, das wird dem Brandon Cooks auch wieder ganz gut tun.
Ja, definitiv. Außer wenn Davis Mills immer so spielen würde wie gestern, aber das wird er wahrscheinlich nicht. Ja, müssen wir über die Running Backs bei Texas reden? Ich glaube nicht, ne?
Das ist super crazy, ne? Also David Johnson mit 7 Touches für 7,6 Fantasy-Punkte. Mark Ingram hatte einfach 16 Carries, hat 41 Yards erlaufen und hat einfach 4,1 Fantasy-Punkte. Das ist super lustig. Und Lindsay 5 Carries, 19 Yards. Also ja, komplettes Mess. Und vielleicht in tieferen PPR-Ligen ist David Johnson borderline interessant, wenn man das so sagen kann. Aber ja, mit dem Backfield willst du nichts zu tun haben. Ja, das stimmt schon.
Ja, genau. Also in der 32er Liga vom Club of Leagues, da geht es noch, da gebe ich meinen Segen, aber sonst hört es dann auch schon auf. Ja, gut, dann sind wir bei den New England Patriots und ja, da weiß ich auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Also es ist auch ein Team, was ich komplett fade irgendwie. Jacoby Myers ist der Einzige, den ich ja noch hätte haben wollen, aber der war gestern halt auch irgendwie nicht existent. Hunter Henry diesmal da Leader mit einem Whopper von 0,68, 8 Targets, 81 Air Yards, 33% Skillplays. Das Problem ist, nächste Woche ist es dann Jonnu Smith, ja, und irgendwann dann auch wieder Jacoby Myers mit seinem Touchdown. Also für mich einfach ein kompletter Fade, dieses Team.
Ja, Tight End by Committee war halt diese Woche Hunter Henry, der Lead Tight End. Nächste Woche kannst du wieder Jonnu Smith sein, das ist halt super brutal. Also 16 Fantasy-Punkte für Hunter Henry ist nice. Guckt, dass ihr was damit anfangt, ja, dass ihr den irgendwie verkaufen könnt, weil ihr könnt genauso gut auch ein Ross Dwelly spielen oder so. Also das ist halt irgendwie, ja, das ist einfach Käse. Auf Wide Receiver, ja, Jacoby Myers, weiß gar nicht, ob das so verkehrt war. Also 5 Targets, 4 Receptions, 56 Yards, 7,6 Fantasy-Punkte. Ist okay, ne? Ist jetzt natürlich gegen so eine Defense wie Houston, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber er ist ganz klar die eine Konstante, ja, im Wide Receiver Trio, wenn man das so sagen kann, den du halt haben willst, ne? Von daher, ja, mehr Targets wären auf jeden Fall schön gewesen. Nächste Woche gegen Dallas werden sie safe in Rückstand sein und zwar sehr, sehr hoch. Und da hoffe ich, dass sie Jacoby Myers auf jeden Fall mehr anwerfen. Bei den Running Backs, ne, Damien Harris hatte ja 14 Carries, 58 Yards, einen Touchdown, 8 Fantasy-Punkte, hatte den Fumble, war out, kam da wieder rein, war wieder out. Also da müssen wir auf jeden Fall beobachten. Ne? Stevenson, Bolden könnten interessante Waiver-Ads sein. Ne? Vor allem Bolden im Receiving-Game, Stevenson dann im Rushing-Game. Müssen wir gucken, was Damien Harris genau hat. Aber an sich war das eigentlich das Spiel, was ich erwartet habe von Damien Harris mit einem guten Floor. Ja. Ne, aber müssen wir abwarten, was die Verletzung da sagt.
Ja, ich war ja schon sowieso überrascht, als er überhaupt die Chance zum Touchdown bekam bei dieser O-Line da. Ja, das, wir hatten es ja prognostiziert.
Ich habe ja gesagt, du brauchst keine O-Line gegen Houston.
Ja, wird ein sehr schwieriges Spiel, aber das, ja, ich, viele sagen jetzt irgendwie, Ramondre Stevenson sollte man sich ja stashen. Also wenn Damien Harris fit ist, dann spielt halt auch Damien Harris. Da, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Er sah halt immer noch relativ verhältnismäßig dann gut aus und ich glaube nicht, dass Ramondre Stevenson da ihn dieses Jahr verdrängen kann. Auch wenn ich es natürlich geil fände für Stevenson, war ja einer, ja, den fand ich immer recht geil, aber ich glaube Damien Harris, also klar, ich würde jetzt nicht Ramondre Stevenson irgendwie low buyen oder vom Waiver aufnehmen sogar, hab ihn später tatsächlich irgendwie als Waiver-Stash stehen, aber ja, ich glaube, lange Rede ohne Sinn, Damien Harris ist da ganz klar vorne. Dann haben wir New Orleans at Washington und ja, James Winston hat es ganz clever gemacht, ne? Taysom Hill so angeworfen, dass der auch mit Concussion flach liegt da. Ja, ganz vergessen eben. Stimmt.
War methodisch, ja, auf jeden Fall, ne? War messerscharf auf jeden Fall.
Ja, aber ja, James Winston einfach super geil. Also, schön. Schön, James Winston zuzugucken, einfach. Das ist toll.
Ey, 30 Attempts, ne? Und zack, was hat er daraus gemacht? 4 Touchdowns. Also James Winston ist einfach ein Quarterback. Ey, gib ihm Opportunities. Gib ihm Passing Attempts. Der wird schon was damit anstellen. Und war ja echt eine super Performance von James Winston. Hail Mary auf Callaway. Ja. Ne? Der hätte auch anders laufen können. Gehen wir direkt zu Callaway, würde ich sagen. Also das würde ich auch nicht überbewerten. Ne? Also der hatte 8 Targets, 4 Receptions, 85, hat 2 Touchdowns, aber einer davon war halt eine Hail Mary. Michael Thomas soll zurückkommen. Also ist jetzt für mich kein Spieler, wo ich jetzt so extrem excited wäre. Hätte das in Woche 1 gemacht mit den 8 Targets, wäre ich skyrocket high gewesen. Aber jetzt ist zu spät. Jetzt kommt Michael Thomas wieder. Und dann haben wir da ein Problem. Also Callaway, eine sehr, sehr gute Woche. Wenn ihr den noch im Roster habt, würde ich da mal fragen, ob den vielleicht mal jemand haben möchte.
Ja, Michael Thomas, weiß ich gar nicht, ob der in Woche 8 dann schon, nee, warte, in Woche 7 dann schon wieder 7. Fit ist.
Ja, mein schon.
Aber Tre'Quan Smith kommt auf jeden Fall wieder zurück. Und ja, Callaway, du hast es gesagt, die Hail Mary, also er hat einen Whopper von 0,72, das ist, glaube ich, irgendwie Top 8 gewesen oder so unter allen Wide Receivern, aber nicht zu hoch bewerten, weil, war eben eine Hail Mary, ne? Dann haben wir aber einen schönen Bounceback auf der Running Back Position. Alvin Kamara hat 24 Touches und das freut uns doch alle, oder?
Ja, klar, safe. Vor allem mich, weil ich den noch in einer Liga Dash mit gebraucht habe auf jeden Fall. 16 Carries, 71 Yards, 8 Targets, sehr, sehr gut. 5 Receptions, 51 Yards, Touchdown, 27 Fantasy-Punkte. Bounceback, sehr, sehr schön. Gott sei Dank haben wir wieder einen Top 4 Running Back. Die sind ja ein bisschen rar, ne? Da sind wir sehr, sehr froh, wenn wir da einen abgreifen können. Von daher sehr, sehr schöner Bounceback auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, Antonio Gibson. Gott sei Dank, ich habe ja einen Start-Sit auf Twitter gemacht und Start-Sit im Discord, weil ich nicht live gehen konnte. Und habe super viele Gibson-Fragen bekommen und habe immer für Gibson entschieden. Immer. Ja, ausnahmslos. Und ich war so froh, dass er die Workload bekommen hat. Für 20 Carries, 60 Yards, 2 Touchdowns, 20 Fantasy-Punkte. Ich war super froh, weil er war ja angeschlagen. Ne? War ein kleiner Gamble. Also ich habe immer gesagt, ey, für mich trotzdem Gibson. Und Gott sei Dank hat es zurückgezahlt.
Ja, Gibson natürlich auch sieht hervorragend aus. Ich habe hier gerade nochmal die Grades aufgerufen, damit ich wieder schön gegen JD McKissick hetzen kann. Rushing Grade von 53,5, Antonio Gibson mit 71,4, Pass Blocking, Antonio Gibson 78, JD McKissick 80, also auch kein Unterschied, ne, was das immer als Argument angeführt wird. Im Passing war im Receiving war Antonio Gibson besser mit 62,5, JD McKissick 49,9. Also ich habe es bei Twitter schon gesagt, JD McKissick ist einfach schlecht im Football. Und das muss man halt irgendwann auch mal einfach sehen. Ich weiß nicht, wann man da zur Vernunft kommt, aber ja, es läuft auf jeden Fall im Moment.
Und der hat natürlich Pech, dass der im Team von Gibson spielt, ne? Und damit natürlich ein Target für dich ist, den du immer anvisierst, um den fertig zu machen. Wäre er irgendwie bei den Raiders, da würdest du nie über den reden, aber so bei Gibson ist natürlich dann
schlecht. Ja, da würde er wahrscheinlich einfach gar nicht eingesetzt, weil er schlecht ist.
Ja, okay, fair. Aber der arbeitet mir richtig leid, dass du den immer so fertig machst. Und ich muss auch sagen, Grüße an Max Brending. Tyler Heinicke, doch kein Goat oder was? Da muss er mir auf Twitter mal beantworten hier mit den 2 Interceptions und 9 Fantasy-Punkten. Da brauche ich eine Erklärung, Max.
Also es tut mir leid für JD McKissick übrigens. Also es geht nie gegen die Person. Das sei mal gesagt, ja. Sehr gut. Dann, ja, bei den Washington-Footballern haben wir aber noch einen Spieler, über den ich reden möchte. Und zwar hat Ricky Seals-Jones die meisten Snaps dieser Offense gesehen. Dann habe ich natürlich noch die Frage, wo zur Hölle die Andre Carter herkommt. 8 Targets, 117 Air Yards, 26% Skillplay Share. Also, wo haben sie den aufgegabelt auf einmal, dass der da eine Rolle spielt? Curtis Samuel, ich meine auch active, ne? Keine Ahnung. Sehr spannend auf jeden Fall. Ricky Seals-Jones aber auf jeden Fall die Personalie, die es für mich dann zu beobachten gilt, weil er ja der Logan-Thomas-Ersatz sozusagen ist, ganz klar da.
Mhm, auf jeden Fall, mit 8 Targets, da bist du auf jeden Fall in der Titan-Region schon in der Titan-1-Diskussion. Also Ricky Seals-Jones sollte man auf jeden Fall beobachten, ja.
Ja, so ist es. Dann kommen wir zu Miami, die haben bei Tampa Bay gespielt. Ja, Brady natürlich völlig rasiert. Geil ist im Minus PPR-Scoring, wo Quarterbacks ja höher bewertet werden, über 80 Punkte erzielt. Das sind 29% der Gesamtleistung des Teams, habe ich mal jetzt in meiner Analytics Dynasty Liga, ist natürlich von Team zu Team dann unterschiedlich. 41% der Offense-Leistung und der Typ hatte Eckler, Kamara, Chase, Jefferson und Knox und noch Boyd dabei. Also
dein Gegner, oder wer?
Nee, das war nicht mein, der Typ, der Brady hatte. Also 41% der Offense-Punkte hat alleine Tom Brady erzielt. Das scheint ein gutes Spiel gehabt zu haben. 5 Touchdowns, glaube ich, ne?
5 Touchdowns, 400 Yards, ja. Und 1,3 Fantasy-Punkte über den Laufweg. Also auch das muss man appreciaten, auf jeden Fall.
Ja, also wer das overgenommen hat, ich habe eben noch eine Stat gesehen, dass Tom Brady mehr Rushing Yards hat als Justin Fields in seinen 3 Starts. Kann das mal bitte jemand im Chat gerade nachgucken? Ich konnte das gerade gar nicht glauben, weil dann läuft in Chicago auf jeden Fall
Sowieso.
Kommen wir gleich noch zu. Sorry. Ja. Also auf jeden Fall, genau. Brady hat rasiert und diese Woche hatten dann eben Godwin und Evans den größten Opportunity Share. Evans mit einem höheren Skillplay Share. Ja, Brown dafür irgendwie die zwei Touchdowns. Also alle wieder involviert natürlich. Evans für mich die einzige Konstante. Und ja, wenn wir schon bei den Receivern sind, dann mache ich direkt die Tight Ends mit. Für mich keinen Tight End, der nicht Rob Gronkowski heißt, anfassen.
Ja, safe. Howard mit 3 Targets, Braid mit 1 Target, ja. Das bringt nichts. Aber es ist natürlich schön, dass sie dann halt die 3 Wide Receiver einbinden, ne? Das war ja ein bisschen das Problem von Rob, ja, dass er, also von Gronk, dass er, von Rob, noch nie hat jemand Gronk Rob genannt, aber okay. Das Problem von Gronk, dass er den anderen Receivern da was geklaut hat. Jetzt halt Antonio Brown mit 8 Targets, 2 Touchdowns, 27 Fantasy-Punkte. Mike Evans mit 2 Touchdowns, 27 Fantasy-Punkte. Godwin mit den meisten Targets, also 3 mehr als Evans und Brown. 7 Receptions, 70 Yards und 11 Fantasy-Punkte. Ja, wie gesagt, alle 3 stellst du jede Woche auf, weil Antonio Brown hat einen riesen Upset hat. Evans guten Floor, Godwin guten Floor. Ja, du stellst sie halt immer auf.
Ja, aber er heißt doch Rob.
Ja, aber das ist ja nicht dein Spitzname. Weißt du?
Ja, also.
Aber ich habe einfach Rob am Anfang gesagt. Also, warum Rob? Also, was ging da in mir vor?
Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber ja, receivermäßig hat es mich auf jeden Fall gefreut. Also, das passt. Ja, auf Running Back kann man, denke ich, jetzt spätestens Ronald Jones droppen. Gio Bernard war wieder da und Ronald Jones hat einfach 10 Snaps gesehen, im Gegensatz zu Fournette, der 46 gesehen hat. Also mehr braucht man ja wahrscheinlich nicht sagen.
Ja, der Fournette ist auf jeden Fall, ja, der ist so mit Running Back 2, ne? Mit den Touches in der Offense, mit der Golden Opportunity, 16 Touches gehabt, einen Touchdown gemacht, 19 Fantasy-Punkte. Schwer den zu sitten, ne? Ich meine, Giovanni Bernard hatte seine 2 Targets, hat auch daraus einen Touchdown gemacht. War eine schöne Route von Gio. Kann sein, dass Brady sagt, ey, hör mal, das ist schon besser, wenn der Gio auf dem Platz steht, als wenn der Linie das macht, ne? Aber das weiß ich natürlich nicht, wie das da abläuft. Aber ja, sollte man Gio sollte man vielleicht in tiefen BPA liegen, mal station oder sowas. Ronald Jones kann man auf jeden Fall droppen und Fournette ist ein Weekly Starter, wenn er so performt, wenn Ronald Jones, hättest du mir vorher gesagt, Ronald Jones sieht nur 5 Carries pro Spiel, ja. Den Rest sieht halt irgendwie Fournette, hätte ich gesagt, okay. 4. Runde kann man den nehmen, ne? Also der ist auf jeden Fall ein Starter every week.
Ja, so ist es, tatsächlich. Komm, wir machen direkt bei dem Running Back des anderen Teams weiter. Miles Gaskin.
Beim Receiver,
ist
meinst
du? Auf einmal, ja, ja, fair, ist fair. Also, ich bin sprachlos. Was machen wir mit Miles Gaskin, der einfach wieder da ist? Ich sag ja sell high einfach, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Also ja, er hat safe. Auch 9 Punkte übrigens überperformt. Seine Expected Fantasy Points waren 9 Punkte geringer. Das heißt, er hat ja mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht, als die Modelle es errechnet haben. Das heißt, da wird wieder sich was angleichen, aber ja, keine Ahnung. Also kommen wir zum gesamten Receiver-Core dann auch mal. Ne? Parker war ja out, hat dann nichts gesehen dementsprechend. Gesicki und Gaskin waren eben Target-Leader. Williams und Waddle dafür Skill-Play-Share-Leader. Ich sag das immer nur für die Upside-Bowl-Spieler, ne? Also First Down und Touchdown. Auch ein absolutes Mess. Vom Whopper her, Gesicki wieder höchste mit 0,47, low as fuck. Also, ja, lass es sein.
Okay. Ja. Ja, bei den Receivern ist echt düster. Also Will Fuller ist ja out erstmal, Parker kurz vorm Spiel out, also da hatte man eigentlich gedacht, okay, Waddle Time, aber ja, also da geht sehr, sehr wenig, ja, 6 Targets, etwas zu wenig, bei diesem riesen Rückstand, Preston Williams 5 Targets, also das ist einfach nicht sexy und bei Gaskin, um das nochmal zu sagen, der hatte halt 10 Targets, 10 Receptions, 74 Yards und 2 Touchdowns, also 27 Fantasy-Punkte, hatte aber nur 5 Carries, ja, also das ist halt wirklich nicht viel. Klar, wenn sie jetzt jede Woche irgendwie mit 45 Punkten im Rückstand sind, dann ist das natürlich gut für Gaskin. Aber sobald Parker wieder da ist, werden das auch keine 10 Targets mehr, sondern vielleicht nur 7 oder was. Also im PPR in tiefen Ligen vielleicht Desperate Flex oder sowas. Aber bitte, wenn ihr könnt, hochverkaufen, weil das Backfield willst du nicht haben. Aber natürlich im PPR immer eine andere Sache, ne? Wenn du da irgendwie 5 Receptions hast oder sowas, hast du schon mal 5 Punkte Floor. Ja. Von daher, Miles Gaskin, richtig evaluieren in euren Ligen. Im PPR könnte der sneaky sein, weil er der klare Receiving Back ist, ne? Weil wir hatten ja gedacht, dass Malcolm Brown da vielleicht was sieht, der hat gar nichts gesehen. Savon Ahmed hat 3 Tages gesehen. Also von daher, Gaskin in PPR-Ligen könnte man auf jeden Fall anders evaluieren als in Halfpoint oder Standard.
Ja, ich will mit den ganzen tatsächlich nichts zu tun haben, weil die mir zu volatil sind und dementsprechend, ich würde einfach abgeben, sobald irgendein Angebot reinflattert und irgendeiner Bock auf Gaskin hat. Ja, für was ist dann natürlich die Frage? Also wir hatten eben zum Beispiel Elijah Moore, würde ich sofort für mal als Gaskin nehmen. Aber ja, macht da eure Evaluation und Guck dann einfach. Dann haben wir Detroit at Minnesota. Ja, ich glaube, zu den Quarterbacks muss man jetzt nicht viel sagen. Deswegen direkt zu den Wide Receivers von...
Ja, weiß ich nicht. Also Cousins mit dem zweiten schlechten Spiel, ist der für dich jemand, den du auch dann moving forward... ich meine, der hat ja gut angefangen. Ja, die ersten Wochen hat er zerstört. Also gegen Cincinnati 49 Passing Attempts, 22 Passing Attempts, Arizona 25, Seattle 25, jetzt Cleveland nur 10, Detroit nur 13 gegen eine sehr, sehr schlechte Defense. At Carolina kannst du den nicht bringen, ne? Weil Carolinas Defense ist nicht schlecht. Kirk Cousins hat von Spiel zu Spiel abgebaut. Gerade auch für den Upside Bowl bestimmt interessant. Kirk Cousins eher kein Starter mehr.
Ja, das stimmt. Ja, für den Upside. In normalen Ligen wäre ich da gar nicht so concerned, aber ja, jetzt wo du Upside Bowl ansprichst, klar, das stimmt schon. Das macht schon Sinn. Da findet man mit Sicherheit in der kommenden Woche dann einen besseren Streamer. Ja. Das dürfte ganz klar sein. Zum Beispiel James Winston natürlich. Ah, nee, der hat ja Bye Week. Ja, sind wir wieder bei den Bye-Weeks. New Orleans, Jets und noch andere, ich werde es gleich nochmal sagen. Dann, wir waren jetzt bei Minnesota, machen wir da direkt weiter. Ne? Adam Thielen hat ja auch einen Stinker dadurch, dass Kirk Cousins ja eben auch ein bisschen down war. Aber ich würde sagen, den darf Adam Thielen auch mal haben, oder? Also
die besten Wide Receiver haben halt mal Stinker drin. Thielen und Jefferson stellst du auf. Jefferson... Ne? 8 Tage, 7 Receptions, 124 Yards, also geiles Spiel gehabt. Thielen auch mit 40 gefangenen Yards. Aber ja, war natürlich zu wenig Opportunity für ihn. Trotzdem stellst du nächste Woche wieder auf. Du kommst halt an diesen Spielern nicht vorbei, dass er, ne? Also Adam Thielen versus Corey Davis. Talent-wise hat Corey Davis keine Chance, ne? Also null Chance. Deswegen eben vom Beispiel nochmal angesprochen. Also Adam Thielen stellst du natürlich auf. Und Mattison, für alle Cook-Owner, die den gestashed haben, 25 Carries, 113 Yards, 7 Receptions, 40 Yards und Touchdown, 21 Fantasy-Punkte. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Woche von Mattison. Und wahrscheinlich dann erstmal die letzte, sollte sich Cook nicht nochmal irgendwie verletzen.
Ja. Ja, das Ding bei vielen ist halt, er hat, normalerweise fängt er halt mindestens mal einen Touchdown, hat damit einen soliden Floor, ne? Im Wochenende auch schon keinen Touchdown gefangen, habe ich gerade gesehen. Aber immerhin noch 124 Air Yards bei 8 Targets, ne? Jetzt leider auch die Air Yards in Woche 5 so runtergegangen, deshalb der Stinker. Also, ich glaube, das wird, ne, wieder nach oben schießen und dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Mein Panikfaktor ist da irgendwo zwischen 0 und 1. Und ja, Alexander Mattison natürlich dann ganz spannend. Also, wie du sagst, wenn Cook wiederkommt, dann ist Mattison halt raus. Die Frage wird sein, wie, ja, beschäftigt ist Devin Cook noch mit seiner Verletzung? Mal gucken. Also, wer droppt Alexander Mattison jetzt nicht einfach, sondern wartet einfach ab, ne? Das ist so meine Maßgabe.
Ja, auf jeden Fall. Also, als Cook-Owner würde ich das sowieso nicht machen, weil wenn Cook schon so anfängt und sich wöchentlich verletzt, dann würde ich das wahrscheinlich die Saison so durchziehen. Und immer gut, wenn du dann den Backup drin hast, auch wenn wir kein Backup-Freunde sind. Ja, so langsam kann man da auf jeden Fall bei Cook definitiv anfangen. Ne? Und ich meine, die Spieler fallen ja um, wie die fliegen. Von daher bin ich jetzt auch nicht so der größte Feind davon, sich mal langsam die klaren Backups mal langsam auf die Bank zu setzen. Ja, wir haben jetzt Bye Week. Das wird euch auf jeden Fall einen Platz kosten und einen Spieler kosten, den ihr vielleicht aufstellen könnt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Verletzungen wieder so immens krass sind, dass ich irgendwie dieses Wohlbefinden, wenn du den Backup hast, ich glaube, das ist schon extrem groß. Also ich hätte mich in meinen 3 Ligen, wo ich Cook habe, und ich hatte Mattison in keiner Liga, wäre ich schon froh gewesen, wenn ich da Mattison gehabt hätte, weil Cook hat sich halt wieder dauernd verletzt. Von daher bin ich schon dafür, dass man da vielleicht mal langsam den Backup holen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Saquon hatte und man hatte schon Booker, das ist schon relativ viel wert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr... Also letztes Jahr war schon irgendwie viel mit Verletzungen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr noch ein bisschen mehr irgendwie ist, auch so von den Starspielern. Ja.
Naja. Aber ja. Deshalb gibt's ja diese Zero Running Back Strategie, die jeder hypt und wo jetzt jeder sich die Namen rauspickt, die jetzt gut sind und sagt, ey, Zero Running Back ist geil. Was natürlich, wie wir alle wissen, Quatsch ist. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also ich sag immer, holt euch die Handcuffs bzw. die Backups nach den Bye-Weeks. Deswegen, also, keine Ahnung, wenn ihr jetzt schon einen Großteil eurer Spieler irgendwie nächste Woche in der Bye-Week habt, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Aber je nach Bankgröße ist da natürlich auch wieder das Ding, ne? In den meisten Dingen spiele ich, glaube ich, mit 5 Bankplätzen, wenn es nur Offense-Positionen sind. Und da ist es halt dann schwierig, sich so einen Spieler auf die Bank zu setzen, weil dann hast du, ja, in den Bye-Weeks wird es dann halt schon echt knapp mit den Leuten. Deshalb, guckt da auf eure Bankplätze und wie eure Bye-Weeks verteilt sind und dementsprechend könnt ihr dann handeln. Wenn das alles passt, dann habe ich damit auch kein Problem mit dem, was Raphael gesagt hat. Handcuffs aufnehmen, beziehungsweise Backups aufnehmen. Jo, dann gehen wir nach Detroit und ich hatte eben schon gesagt, ich nehme Hockenson lieben gerne für Kyle Pitts. Was machst du mit TJ Hockenson?
Ich würde ihm immer noch trauen, weil er sieht die Opportunity. Er steht da die ganze Zeit auf dem Platz. Er ist halt der Workhorse Tight End. Mittlerweile haben wir so viele Committees, dass es jetzt auch Workhorse Tight Ends gibt. Also, ja. Er hat halt den größten Snapshare, er hat die meisten Targets. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Defenses halt ihn versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn er dann nicht ganz fit ist, wie jetzt letzte oder wie gestern, dann tut ihm das halt weh. Er ist trotzdem für mich ein Top 4 Tight End und ich starte ihn jede Woche und Titans, die auf dem Platz stehen, Titans, die Targets bekommen. Also ne, er hatte im ersten Spiel 11, dann im zweiten Spiel 9, dritten Spiel nur 2, viertes Spiel 8, jetzt wieder nur 3. Also ihr seht, in 3 von 5 Spielen mindestens 8 Targets. Also das kriegst du halt sehr, sehr selten auf der Titan-Position. Und die Opportunity wird halt groß sein, Rückstand und so weiter und so fort. Lassen wir ihn mal ein bisschen fit werden und dann wird das gegen die Bengals schon wieder besser aussehen.
Ja, dann haben wir Jamal Williams. Mittlerweile, ja, regelmäßiges Flex-Appeal, könnte man fast fragen bei der Usage. Ne? Also ich habe meine Antwort darauf, was sagst du dazu?
Also, ja, er sieht so konstant seine 11 bis 13 Carries, ne? Hat jetzt aber 2 Wochen, wo er kein Target gesehen hat. Jetzt hat er wenigstens 2 Targets, 2 Receptions für 8 Yards, aber Swift ist halt derjenige, ist halt der Passing-Downback. Er hat halt wenig Upside, ne? Also Mark Ingram hat ja auch 16 Carries. Ja, so. Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, dass du sagst, wow, Mark Ingram, let's go. Ist halt wenig Upside, aber er ist definitiv ein Bye-Week-Desperate-Flex-Guy und von daher ist er auf jeden Fall owned, sollte man holen, weil, ja, ne, wenn er einen Touchdown macht, sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Von daher bringt er so einen gewissen Floor mit, aber sexy ist er jetzt nicht.
Das passt hervorragend. Also vor allem für den Upside-Bowl, wenn man jetzt in der Bye-Week steckt, ich würde mal sagen, die Attempts und die First Downs, die sind auch da. Das Problem, was ich bei Jamal Williams sehe, ist, dass er immer noch weniger als die Hälfte der Snaps von DeAndre Swift sieht. Ne? Also 22 Snaps hat er gesehen gegenüber 50 von DeAndre Swift. Dann haben wir 7 Routes gegenüber 29 von DeAndre Swift. Das okay. Spielt ja genau darauf an, was du sagst. Keine Targets dadurch natürlich auch.
Das ist ja, weil die im Rückstand sind die ganze Zeit. Ne? Wenn das jetzt irgendwie, ja. Ne? Wenn die jetzt die ganze Zeit in Führung sind, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen bei DeAndre Swift. Das wird aber nicht der Fall sein. Von daher mache ich mir keine Sorgen bei DeAndre Swift. Aber Jamal Williams wieder mehr Carries als Swift. Aber solange Swift da seine 6, 7, 8 Targets sieht, bin ich da total fein. Und er ist ja, was man bei Swift auch sagen muss, ähnlich wie bei Hunt, die sind halt gut. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Wenn du gut bist und deine 15 Opportunities bekommst, also Swift hatte jetzt 17 Touches, ja, klar macht er damit was. Ne? 20 Fantasy-Punkte, easy money. Von daher, gute Spieler brauchen auch nicht unbedingt Workhorses zu sein.
Ja, genau. Übrigens, Dan Campbell war mir sehr sympathisch, wie er da auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch am Flennen war. Da habe ich mir so gedacht, wenn du jetzt Spieler von, keine Ahnung, den Jacksonville Jaguars bist und Urban Meyer da als Head Coach hast und dann diese Pressekonferenz von Dan Campbell siehst, dann ja, wünschst du dich wahrscheinlich auch nach Detroit gerade, aber war auf jeden Fall sehr sympathisch, fand ich, und wir können weitermachen mit Green Bay at Cincinnati. Ja, da bin ich ja auch gestern kurz mal wieder ausgerastet, als es so ein Deep, also es gab mehrere Deep Balls, wo ich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen habe, aber einen gab es auf Jamar Chase und da habe ich mich zurückerinnert oder zurückversetzt gefühlt ins letzte Jahr, wo es bei AJ Green ja einfach der Fall war, dass Joe Burrow einfach schlecht im Deep Ball war. Und das ist er halt auch immer noch. Er ist Quarterback 17 von 31 immerhin, also im Mittelfeld irgendwo, jetzt nicht ganz am unteren Ende. Aber Quarterback 6 nach Turnover-worthy Plays. Das heißt, also ganz gefährliche Plays, aus denen eben Interception oder was auch immer entstehen kann. Ganz schrecklich im Deep Ball, deswegen das ist auf jeden Fall concerning. Aber wie dem auch sei, Jamar Chase hat geliefert, trotz diesen paar Deep Bällen. Ich glaube, sein Buy-Low-Fenster ist jetzt vorbei, oder was sagst du? Du wolltest ihn ja mal verkaufen, ich wollte ihn ja kaufen. Was machst du jetzt mit ihm?
Ja, ich würde sagen, das Buy-Low-Fenster ist noch, der Wert ist noch gestiegen. Also ich finde Chase ja geil, ne? Der war ja Pre-Draft mein Wide Receiver 1, also es hat ja nichts mit Chase zu tun gehabt an sich. Nur war Higgins halt klar der Leader in Snaps und Targets und Higgins hatte jetzt 7 Targets, Chase 10. Das ist halt das, was ich sehen will. Aber trotzdem hätte ich halt lieber den ganz klaren Nummer 1 eines Teams und deswegen ist für mich Chase immer noch ein guter Sell-High-Spieler. Also ich würde ihn immer noch hoch verkaufen tatsächlich. Ne? Also 159 Yards, Touchdown, 25 Fantasy-Punkte, lässt sich auf jeden Fall gut verkaufen. Aber ich sehe moving forward, sehe ich Higgins über Chase.
Okay, ja, 0,82 Awopa, 47% der Skillplays hat er absolviert. Ja, ich war da schon immer anderer Ansicht. Also ich kann ihn jetzt leider nicht mehr low kaufen, das ist jetzt mein Problem. Aber wenn man ihn verkaufen will, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Dann, ja, Running Back können wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also wir können natürlich was zu sagen, aber wir können jetzt nichts daraus mitnehmen, weil Joe Mixon war halt verletzt, ne? Deswegen ist ganz klar, Samaji, das Einzige, was man mitnehmen kann, meines Erachtens, ist, dass Samaji Perine halt die Third Down Work von Mixon sowieso schon stiehlt. Das war schon die letzten Wochen der Fall. Und diese Woche stand Joe Mixon halt gar nicht auf dem Feld, wenn es um Third Downs ging. Samaji Perine dafür 5 Targets. Ja, Mixon, wie gesagt, was Carries angeht, angeschlagen, da natürlich weniger gesehen, aber ja, Samaji Perine jetzt auch für mich da kein großes Target irgendwie. Wie siehst du das?
Ja, Samaji Perine ist für mich halt jemand, den ich wirklich für einen Auswahl von Mixon zur Hand haben möchte, wenn ich Mixon-Owner wäre.
Ja.
Wäre das jemand, den ich mir auf jeden Fall parat stellen würde, weil er anscheinend auf jeden Fall dann die Leadback im Committee mit Chris Evans haben wird. Ich bin sehr dankbar, dass Mixon noch einen Touchdown gemacht hat, damit 10 Fantasy-Punkte gemacht, damit seinen Tag gerettet hat, weil auch da kamen viele Fragen, Mixon oder ich weiß jetzt nicht, fällt mir jetzt nichts ein, habe ich auch sehr, sehr oft Mixon gesagt. Zum Glück hat er noch den Touchdown gemacht, aber ja, Samaji Perine mit Touches, weil Mixon angeschlagen war. Aber das ist immer eine sehr schwere Sache zu evaluieren, ne, bei den Start-Sets, wenn jemand angeschlagen ins Spiel geht, wie ein Chase Edmonds, wie ein Mixon, wie ein Gibson. Was passiert? Ja, Gibson mit der normalen Workload, Mixon mit Limited, Chase Edmonds auch mit sehr wenig Workload. Also das ist immer sehr, sehr, sehr schwer zu evaluieren. Ich war sehr froh, dass Mixon noch einen Touchdown gemacht hat.
Und was machen wir jetzt auf der Gegenseite? AJ Dillon, ist das einer, den du dir unbedingt holen willst?
Tatsächlich ja. Also er sieht ja für Woche sieht er mehr. Hat jetzt auch wieder 13 Touches, hatte 4 Receptions, hatte 8 Carries. Das Spiel war close, ja. Es ist jetzt nicht so, dass sie es ausgelaufen sind, großartig. Also hätte Cincinnati das Fourth Down ausgespielt oder vernünftig irgendwie Game Management betrieben, hätten sie wahrscheinlich gewonnen. Von daher ist AJ Dillon auf jeden Fall ein concerning Boy für Aaron Jones. Also Aaron Jones mit 14 Carries, 103 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Wenn du Aaron Jones verkaufen kannst als so Top 8 Running Back oder was, dann würde ich das tun, ne? Also ich habe ein bisschen Sorgen um Aaron Jones, dass AJ Dillon immer mehr reinfrisst, weil AJ Dillon sieht zu viel Workload, meiner Meinung nach.
Ja, über Game Management und die ganzen Entscheidungen und alles, was dazugehört, brauchen wir bei dem Spiel, glaube ich, nicht reden, also besser nicht. Ich bin bei Dillon zwiegespalten. Also es ist auch so, dass Aaron Jones 44 Snaps sieht, AJ Dillon 21, Aaron Jones 29 Routen läuft, AJ Dillon 11. Also ich habe da eigentlich wenig Sorgen, was AJ Dillon angeht. Klar, klaut er ihm hier und da was, das hat Jamal Williams auch die letzten Jahre auch gemacht. Deshalb, also ich bin da überhaupt nicht concerned, was Aaron Jones angeht. Und sehen AJ Dillon eigentlich genauso den Jamal Williams der letzten Jahre, den man hier und da eben dann auch mal für einen Bye-Week reinstellen kann, ne? Ein bisschen Flex-Appeal hat, zwar nicht so viel Upside mitbringt, aber eben dann einen ganz guten, interessanten Punkte-Floor liefern kann. Ja, auf der Wide-Receiver-Position kann man sagen, Adams und sonst nichts. Das ist ja wie jede Woche eigentlich ein 1,19er Whopper, damit ist er meilenweit der Erste, obwohl meilenweit gar nicht, dahinter kommt noch Andrew Hopkins, aber auf jeden Fall schon ganz klar der Leader und damit können wir das Spiel dann auch abschließen. Und wir kommen zu meiner prognostizierten Shitshow. Denver at Pittsburgh und ich weiß nicht, ob Big Ben den Podcast gehört hat. Auf jeden Fall war er ja wenigstens mal ein bisschen besser als die letzten Wochen. Also man konnte zumindest fantasy-wise da ein paar Spieler, ja, gut starten. Allen voran natürlich Claypool, den Goat, 0,63er Whopper, 6 Targets, 75 Air Yards, 40% Skill-Play-Share. Deontay Johnson kann ich mir keinen Reim drauf machen, warum der so wenig Targets gesehen hat. Er hat komischerweise einen Average Depth of Target, das heißt eine durchschnittliche Target-Tiefe, von 19,5 gehabt. Sonst hat er immer um die 11 gehabt, also er ist tiefere Routen gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Umschwung Claypool-Johnson mit dem Ausfall von Juju irgendwie zu tun hat, aber so richtig schlau werde ich daraus tatsächlich nicht.
Ja, hat mich auch gewundert auf jeden Fall, hatte nur 2 Targets, hat aber 2 Receptions, 72 Yards und einen Touchdown gefangen. Ich mache mir da keine Sorgen, ehrlich gesagt. Claypool hat natürlich klar davon profitiert, dass Juju out ist, ne? Ganz eindeutig. Hat er vorher diese Opportunity gerade tief nie gehabt. Von daher, ja, Claypool und Johnson sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante, attraktive Optionen die nächsten Wochen. Najee Harris muss man noch sagen, ja, der ist ja mittlerweile ein Top 5 Running Back, ne? Also das ist echt mal ein Rookie nach Saquon Barkley, glaube ich, der erste Mal wieder, den man sehr, sehr gut in den Top 10 picken konnte in den Draft-Process. Ja, 25 Touches, 122 Yards am Boden, 20 in der Luft, 21 Fantasy-Punkte. Wahnsinn, auf jeden Fall. Opportunity Share müsste er, glaube ich, die 1 sein. Müsste ich mal gucken bei Player Profile, aber ich glaube, der ist die 1 unter allen Running Backs. Crazy auf jeden Fall. Und auf Tight End, ja, das Übliche, ne? Eric Ebron mit 2 Targets, Freiermuth mit 2, keinen kannst du aufstellen. Aber schön, dass Big Ben ein bisschen zurückgekommen ist.
Ja, Auf jeden Fall. Ich muss natürlich wie immer widersprechen, dass Chase Claypool da Downfield keine Opportunity sieht. Also hören
Nein,
ja das, zum Beispiel.
Das Opportunity ja, aber Big Ben war halt schlecht. Sorry, da habe ich falsch ausgedrückt.
Ja,
falsch
okay.
Das, wegen Big Ben, ja. Das war jetzt nichts gegen Claypool. Geiler Typ. In einer anderen Offense wäre
er auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich ja schon auf den Streit gefreut.
Ja, nee. In einer anderen Offense wäre der ein High-End Wide Receiver 2 oder was. Also da wäre auf jeden Fall ein Every-Week-Starter. So, Big Ben ist halt mit dem Nudelarm nicht so geil, ne?
Ja, das stimmt. Und ist nächste Woche nicht das Primetime-Game? Ich glaube, Seattle gegen Pittsburgh, kann das sein? Weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall auch die nächste Shitshow. Also Ben, wenn du zuhörst, ne, ich habe kein Vertrauen in dich. Dann, Denver. Running back-mäßig ist auch alles beim Alten da. Javonte Williams und Melvin Gordon teilen sich da so ein bisschen das Backfield. Und receiver-mäßig Sutton mit einem 0,84er Whopper, 12 Targets, 151 Air Yards und interessant 50% der Skillplay gehabt. Ja, klare Nummer 1 auch über alle Wochen. Ne? Aber in Woche 1 war Judy da die Nummer 1. Der kann kommende Woche zurückkehren, ist natürlich die Frage. Ich glaube, das ist eine 1A, 1B Lösung da wahrscheinlich going forward. Deshalb,
Ja, bin ich bei dir. Sutton war für mich auch ein klarer Starter. Ne? 11 Tage, 7 Reset, 120 Yards, Touchdown, sehr, sehr geil. 20 oder 21 Fantasy-Punkte. Der ist für mich die 1A. Judy wird die 1B sein, kommt ja auch von der Verletzung dann zurück und sowas. Also von daher, Sutton ist für mich Moving Forward auch ein Wide Receiver, den ich aufstelle. Tim Patrick wird halt derjenige sein, der einbüßen wird. Ne? Jetzt mit seinen 9 Tage, 7 Receptions, 89 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Geiles Deadline auf jeden Fall, aber wenn Judy zurückkommt, wird das auf jeden Fall nicht mehr so bleiben. Und ja, Backfield ist natürlich, ja, also hast du alles gesagt, das ist natürlich. Ja, das bringt nichts, ne? Also beide mit 11 Touches, das bringt nichts.
Ja, so ist es. Dann kommen wir zu Tennessee at Jacksonville. Ja, und ich habe mich gefragt, warum hasst Urban Meyer Laviska Shenault? Das hat sich wahrscheinlich jeder gefragt, irgendwie oder viele zumindest, oder mindestens mal alle, die ihn im Team hatten. Weil, ja, man hat ja jetzt gedacht, ne, DJ Chark ist out, jetzt kommt die Laviska Time. Und man hat ja auch bei diesem einen Catch da gesehen, wozu er halt fähig ist, was er kann, ne? Also, ja, aber viele sagen jetzt auch buy low, Laviska Shenault, da bin ich auch raus, ne? Also von dieser Jacksonville Offense, bis ich da nicht irgendwie mehrere Spiele mal konstant gesehen habe, dass er was liefern kann, kaufe ich ihn nicht. Und wenn ich ihn später teuer kaufen muss, dann ist das eben so, das ist mein Pech, aber buy low sehe ich da im Moment überhaupt nicht.
Ja, es gibt genau zwei Spieler, die ich haben will. Das ist einmal James Robinson, der im Backfield die klare 1 ist, 18 Carries, ja, 150 Yards erlaufen, Touchdown. Ja, der ist die klare 1, den startest du jede Woche. Und der andere ist Dan Arnold, auf der Tight End Position, 8 Targets. Okay. 6 Receptions, 64 Yards, 6 Fantasy-Punkte. Sehr, sehr solide. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, Wide Receiver, das Team ist einfach auch schlecht, ja. Also, Trevor Lawrence sieht nicht geil aus, kriegt keinen guten Looks. Urban Meyer Situation ist auch nicht, glaube ich, förderlich für die ganze Entwicklung des Teams. Von daher, der war ja, ich glaube, bis zum dritten Quarter hatte Laviska schon gar keinen einzigen Target, ja. Ich glaube, das war alles.
Ja, war relativ spät auf jeden Fall, ja.
Dritte und vierte Viertel. Und Marvin Jones ja auch nur mit 5 Targets, einer Reception. Also, beide waren ja borderline spielbar eigentlich, ne? Also, von daher, wow. Also, Jacksonville ist wirklich komplett trash. Von daher, ja. Da würde ich auch ehrlich gesagt keinen aufstellen und keinen haben wollen.
Ja. Wow, trifft's ganz gut. Also, wirklich genauso, wie du sagst. Yo, Robinson, klare Nummer 1, genau, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Also, das hatte ich so echt nicht erwartet. Ich habe Robinson, auch wenn ich ihn hatte, tatsächlich früh verkauft, weil ich dachte, diese scheiß Offense, da willst du nichts mit am Hut haben. Aber Robinson würde ich jetzt tatsächlich wieder mit gutem Gefühl starten und mit gutem Gefühl nehmen. Also, das auf jeden Fall.
Ja, da war wenigstens ein guter Tipp von mir. Also, Chase, vielleicht zahlt sich das noch irgendwie aus, aber da scheine ich ja falsch gelegen zu haben. Aber James Robinson war ein guter Target von mir, habe ich ja nach Woche 2 gesagt, auf jeden Fall buy low. Und seitdem ist er der ganz klare Leadback und hat ja wöchentlich über 20 Touches. Von daher, James Robinson, geiler Starter in diesen desperate Zeiten, ist auf jeden Fall ein Stil gewesen.
Ja, genau. Dann auf der anderen Seite, ja, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Also still buy low on AJ Brown, ne? 0,7 Whopper gehabt, 6 Targets, 60 Air Yards, 40% Skillplay-Share. Also, ich weiß nicht, ob ihn überhaupt jemand low verkaufen würde, aber ich würde auf jeden Fall in jeder Liga mal nachfragen.
Ja, auf jeden Fall. Also, klar, Julio kommt zurück, dann werden sich diese beiden guten Wide Receiver wieder was teilen. Ja. Kann man nur hoffen, dass Tannehill dann wieder ein bisschen besser aussieht. Der sieht ja seit Wochen, also kommt ja nichts, ne? Also, auch schon wieder nur 14 Fantasy-Punkte, nur 22 Attempts, 14 angebracht. Ja, Tannehill läuft irgendwie nicht ganz, weil King Henry ist halt King Henry, ne? Wieder 29 Carries, 130 Yards, 3 Touchdowns, 31 Fantasy-Punkte. Das ist halt wirklich crazy. Henry ist echt ein Monster. Genau, also AJ Brown für mich super buy low. Auf jeden Fall mal nachfragen. Der ist für mich, ist der safe in Wide Receiver 1, Top 10 wahrscheinlich schon eher. Also von daher, AJ Brown ist einfach auch so ein Talent, was du haben willst. Da sind wir beim Punkt Talent. Opportunity ist immer so eine Frage in Backfields zum Beispiel. Bei Wide Receiver kommt es auch immer sehr, sehr stark auf das Talent an. Und von daher AJ Brown bei Low, wenn es geht, auf jeden Fall, ja.
Ja, so ist es. Dann sind wir auch schon in Carolina. Da hat Philadelphia gespielt, Philadelphia at Carolina. Und ja, Quarterbacks. Jalen Hurts hatte jetzt, ja, nicht so ein krasses Spiel, aber immer noch, also für mich ist Hurts eine verlässliche Größe im Fantasy-Football weiter. In Standardligen 18 Punkte habe ich gerade nochmal geguckt. Also jetzt, wie gesagt, kein Outstanding-Game, aber ja, verlässlich halt. Sam Darnold muss jetzt, also bleiben wir erstmal bei den Philadelphia Eagles, sorry. Ja, Devonta Smith, weiter, also wen ich davon haben will, ist Jalen Hurts, Devonta Smith und Zach Ertz. Devonta Smith mit einem 0,61er Whopper, 9 Targets, 64 Air Yards, 31% Skillplay Share, Zach Ertz 23% Skillplay Share und 6 Targets, 72 Air Yards. Ich sag Ertz auch übergöttert tatsächlich und die drei würde ich nehmen in Fantasy. Jo, das zu den Receivern bei den Running Back. Gainwell hatte mal wieder bessere Grades als Miles Sanders, aber hat sich irgendwie wieder gewandelt. Ne? Miles Sanders ist da wieder ganz klar vorne und der Workhorse fast schon. Ne? Also
ja, wird man halt nicht schlau draus, was halt nicht gut ist in Fantasy, ja, dass man da keinen guten Takeaway hat. Schwierig, einfach schwierig einzuschätzen. Miles Sanders jetzt mit mehr Targets, mehr Receptions als Gainwell, was die letzten Wochen halt gar nicht der Fall war. Wir können halt immer nur mit dem arbeiten, was uns präsentiert wird. Und da war ganz klar, dass Gainwell halt der Third Down Back ist, wenn sie im Rückstand sind, dass Gainwell auf dem Blatt steht. Jetzt Miles Sanders in beiden Kategorien wieder vorne. Schwierig, ja. Also für mich trotzdem eher ein Low-End Running Back 2 Miles Sanders als ein High-End Running Back 2 oder Mid oder sowas, ja. Eher Low-End oder High-End 3 oder sowas, ja. Also wenn ich sage, Running Back 2 ist immer 12 bis 24, ja, für die neu dabei sind. Von daher ist es schwierig auszuloten. Macht mir Angst auf jeden Fall, weil Jalen Hurts ist natürlich auch dann an der Goal-Line und im Rushing-Game und so, ist halt eine Threat für Defenses. Von daher bin ich bei Miles Sanders immer noch nicht hoch, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er halt seine 16 Touches gesehen hat. Das ist auf jeden Fall gut zu beobachten, aber Devonta Smith ist für mich der einzige Wide Receiver, den ich haben will. Safe, also da gibt es ja gar keine Diskussion, glaube ich. Und Zach Ertz und Goddard, das wechselt ja auch von Woche zu Woche, ne? Also da will ich ehrlich gesagt auch keinen haben. Also mal hat Goddard mehr Targets, mal Zach Ertz, da will ich auch keinen haben.
Okay, ja, die letzten drei Wochen war es jetzt tatsächlich Zach Ertz. Von daher bin ich da tatsächlich sehr confident und hoffnungsvoll, dass Zach Ertz sich da, ja, ich sag mal, etabliert hat. Er war ja sowieso schon etabliert, aber genau. Dann jetzt aber zu Carolina. Sam Darnold muss endlich auch mal gegen Defenses mit, ja, halbwegs gutem Defensive Backfield spielen und sieht dann eben gar nicht mal mehr so gut aus. Und ja, jetzt sind wir direkt wieder beim nächsten Messi, bei der nächsten Messi-Situation, wo einfach wieder alles anders ist als die letzten Wochen. Robbie Anderson mit 0,61er Whopper, 7 Targets, 106 Air Yards, 31% Skillplay Share. Und man muss dazu sagen, DJ Moore hatte zwar weniger Air Yards, aber sonst ein relativ ähnliches Deadline. Beide hatten 11 Expected Fantasy Points. Moore hat ja 6 gemacht, Robbie 4. Aber Robbie Anderson quasi die Nummer 1 diese Woche und da frage ich mich, was ist da jetzt schon wieder los? Ne? Also buy low Robbie Anderson, Raphael?
Nee. Also dafür klickt die Connection einfach auch nicht gut genug. Ne? DJ Moore hatte ja immer noch zwei Snaps mehr, eine Route mehr gelaufen, identische Targets mit 7 beide. Aber DJ Moore ist halt den ich haben will. Man hat gesehen, ja, vielleicht wollen sie Robbie Anderson irgendwie mehr einsetzen. Fair ja auch, der ist auch ein guter Spieler. Aber mir wäre es halt auch ganz recht, wenn die Robbie Anderson wieder so einsetzen wie die letzten Wochen. Dann haben wir DJ Moore als Wide Receiver 1 und dann freuen sich alle. Aber die Offense war halt an dem Tag jetzt nicht gut. Sam Darnold insbesondere nicht gut. Von daher wird nächste Woche wieder anders aussehen mit einem guten Matchup. Da will ich DJ Moore wieder selbstbewusst starten und Robbie Anderson vielleicht ein Desperate Flexer, aber der macht ja auch nicht viel aus seinen Targets. Also DJ Moore mit 7 Targets, 5 Receptions, 42 Yards und Robbie Anderson 7 Targets, 2 Receptions. Also da klickt die Chemie einfach nicht. Deswegen ist das für mich kein Buy-Low-Kandidat.
Ja.
Und C-Mac kommt ja wahrscheinlich auch zurück, der dann wieder 300.000 Targets bekommt.
Ja, genau. Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich bin ja auch so ein kleiner Terrace Marshall-Fan, der sieht ja auch leider nichts. Immer noch gleich viele Routen gelaufen tatsächlich, aber scheinbar kein präferiertes Target von Sam Darnold. Deshalb kann man den auch ja leider wieder vergessen. Aber genau, ich bin auch nicht auf dem Robbie-Train dieses Jahr. Ja, mal sehen, was dann nächste Woche der Fall sein wird, ob Robbie das bestätigen kann. Vielleicht sieht die Welt dann wieder anders aus, aber bis dahin, ja, DJ Moore auch auf dem absteigenden Ast ein bisschen. Wir werden sehen. Jetzt kommen, wie gesagt, ein paar bessere Defenses, dann sieht's wieder ein bisschen schlechter aus. Dann haben wir Chicago at Las Vegas und ich habe tatsächlich nachgeguckt. Tom Brady hatte 30 Rushing Yards die letzten drei Spiele und Justin Fields 25. Also
crazy.
Daran sieht man schon, Matt Nagy, nimm den Hut und lass es sein, aber das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein tatsächlich. Weil Justin Fields hat auch einfach keinen Floor. Ne? Durch das fehlende Rushing, was er ja mitbringt, das ist ja das Schlimme daran, hat er einfach keinen Floor. Und sowieso schon mal keine Upside. Die Offense ist einfach komplett limitiert. Nagy sagt ja auch, er will mehr Tight Ends einsetzen. Ja, super, das hat geklappt. Aber was bringt dir das, wenn du Cole Kmet einsetzt mit dem höchsten Whopper und dann Daniel Mooney und Allen Robinson halt irgendwie komplett missachtest? Also deine besten Spieler nicht anwirfst, keine Ahnung, Raphael, ich bin verzweifelt.
Es ist eine verzweifelte Situation auf jeden Fall. Justin Fields, ja, du hast recht, der hat kein Floor, kein Upside, ja, kannst du momentan gar nicht aufstellen. Also ist ja im Passing-Game, also macht er sehr, sehr viele Fehler, sieht nicht gut aus, bringt kein Rushing-Floor mit, das ist echt crazy. Ja, du hast angesprochen, Kmet, irgendwie mehr Opportunity als Allen Robinson. Ich habe bei Twitter ja mal die Targets von Allen Robinson eingekreist und gesagt, würdet ihr so ein, also ohne zu zeigen, wer das ist, würdet ihr so einen Spieler droppen? Kamen gemischte Antworten, ne? Also viele wussten auch schon, dass Allen Robinson ist, sagten halt, dass man ihn halten muss, ne? Was ja auch absolut fair ist, so einen Spieler droppst du natürlich nicht, aber wenn er jetzt irgendwie Julian Fisch heißen würde, ja, der Allen Robinson, dann würde man den wahrscheinlich droppen, ja? Also der hat in der ersten Woche hat er noch 11 Targets und dann ab dann 4 Targets, 6 Targets, 3 Targets, 5 Targets, also in welcher Welt spielst du so einen Spieler, wenn er nicht Allen Robinson heißt? Und Allen Robinson war ja diese Woche auch ein klarer Sit, also überall, wo ich gefragt wurde, habe ich gesagt, nicht aufstellen. Und es ist wirklich traurig, einfach nur traurig, dass der Junge keine Targets sieht. Und es wäre tatsächlich wahrscheinlich besser, wenn Andy Dalton spielen würde als Justin Fields, was man auch nicht gedacht hätte. Von daher, die Situation wird sich nicht unbedingt verbessern, wenn Jay Alexander vielleicht nächste Woche zurückkommt gegen Green Bay. Also, boah, Allen Robinson, das ist wirklich traurig, weil Allen Robinson ist gut. Ja, er ist ein sehr, sehr guter Wide Receiver, und das ist halt das Bittere. Er darf nicht nur 5 Targets bekommen, er darf nicht nur 3 Targets bekommen, er muss mehr bekommen. Er ist Allen Robinson, Junge. Wirf den an. Aber es wird nicht passieren. Von daher, ja, droppen nicht, halten und hoffen, dass irgendwas passiert. Adjustments in egal welche Richtung, hoffen, dass irgendwas passiert, weil es liegt nicht an Allen Robinson. Deswegen unbedingt halten.
Ja, genau. Ich habe es ja am Freitag schon gesagt. Ich habe ja die Hoffnung, dass es wie bei Mike Evans letztes Jahr ist, weil das Talent ist halt einfach da und nachher ärgert man sich schwarz, wenn man Allen Robinson droppt und dann kommt eben der Durchbruch. Ja, irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo man sagt, ey, es hat keinen Sinn mehr, aber im Moment ist der für mich noch nicht da. Ich würde bis nach der Bye-Week von Chicago, ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wann sie ist, abwarten. Wenn sie Woche 14 ist, macht es natürlich keinen Sinn, aber ja, ich bin verzweifelt. Ich kann es nur wiederholen, ich bin komplett verzweifelt. Anders bei der, oder beziehungsweise genau dasselbe eigentlich bei der Running Back-Situation. Wir dachten ja, Damien Williams wäre es jetzt. Und Damien Williams ist für mich jetzt ein absoluter Sell-Kandidat. Er hat ja zum Glück noch viele Fantasy-Punkte gemacht, sodass man sagen kann, ey, Damien Williams, geil, der ist auf jeden Fall der Backup für David Montgomery jetzt. Aber Khalil Herbert, also come on, Khalil Herbert, der Split war 34-31 Snaps, 7-10 Routes, 18-16 Carries für Khalil Herbert. Ja, und wie gesagt, Williams hatte nur den Touchdown, der davon profitiert, deswegen Sell absolut high und Khalil Herbert, also es ist ein Split-Backfield, wenn es nicht jetzt sogar irgendwie zu Khalil Herbert wandert, deswegen, ja, Sell. Mhm.
Ja, also, vieles davon kam natürlich auch, als sie in Führung waren von Khalil Herbert, ne, das muss man auch dazu sagen. Damien Williams ist da der Receiving Back immer noch, hat 2 Carries weniger gesehen, 16 Carries, 64 Yards, 2 Receptions für 20 Yards, Khalil Herbert 18 Carries, wie gesagt, vieles davon in Führung. Ich bin trotzdem krass überrascht, dass Damien Williams halt nicht der komplette Workhorse ist. Also es hat mich schon echt krass überrascht. Von daher, wenn man ihn... Es ist so eine kleine Swift-Jamal-Williams-Situation, ne? Jamal Williams mit mehr Carries als Swift, Khalil Herbert mit mehr Carries als Damien Williams. Nur natürlich, dass die Receptions nicht so krass sind bei Damien Williams wie bei Swift. Aber er ist, wenn sie im Rückstand sind, mehr auf dem Platz gewesen, hatte mehr Opportunities. Sell high immer gerne, ja, kommt immer drauf an, für wen, aber er ist schon so ein Running Back 2 Kind of Spieler, solange Montgomery out ist, auch wenn Khalil Herbert mehr Carries gesehen hat. Ich würde das jetzt nicht zu krass überbewerten, aber es hat mich schon teilweise schockiert, dass Khalil Herbert so viel auf dem Platz stand.
Total.
Das ist schon concerning, safe. Also er ist jetzt nicht dieser Running Back 13, 14, 15 Kind of, sondern eher halt dieser 23, 24 Kind of. Ne, wie gesagt, es kommen Bye Weeks, dann ist er natürlich safe ein Starter. Aber Khalil Herbert ist für mich eher so ein Jamal Williams Kind of Spieler, als jetzt irgendwie, dass ich sage, den muss man jetzt aufpicken unbedingt.
Ja, okay, fair. Ja, also ich war ja nie ein Freund von Damien Williams und ich habe tatsächlich ja geglaubt, ey, jetzt läuft es aber einfach, weil die Volume da ist und dann ist sie eben nicht da. Das hat mich so ein bisschen überrascht, tatsächlich.
Immer noch 18 Touches halt, ne? Immer noch 18 Touches.
Ja, gut, ja. Aber ja, trotzdem, gesplittet halt, das hätte ich nicht erwartet. Und ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Chicago sowieso, ach hey, auch ein Team. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass die so schlecht sind, die, also für Fantasy so schlecht sind dieses Jahr. Ja, keine Ahnung, es ist wie es ist, wie man sagt. Und du sagst, würdest du Damien Williams trotzdem versuchen zu verkaufen? Du hast gesagt, Khalil Herbert wäre jetzt kein Target sozusagen für dich, aber was mit Damien Williams?
Ja, klar, wenn man den verkaufen kann für was Geiles, ist immer schwer, ne? Also auf Running Back jemanden hoch zu verkaufen für einen Running Back in Return ist halt super schwer. Also da kann ich mir ja vorstellen, dass du einen Wide Receiver in Return bekommst, dass jemand, der weak ist auf Running Back, den Deal macht, ja, wo das dann für beide Seiten Sinn macht. Aber 1-1 gegen Running Back, der jetzt irgendwie noch, ja, ne, also, ja. Schwierig halt, Running Back 1-1 zu traden ist super schwer, aber wenn du kannst, also wie gesagt, Damien Williams ist für mich kein Running Back 14-15, sondern eher Running Back 22-23, da kannst du ja ungefähr ausmalen, wen ich da so im Visier hätte. Schwierig, den zu verkaufen tatsächlich.
Ja, ja, alles klar. Dann haben wir Derek Carr, der übrigens auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich ihn ganz zu Beginn erwähnt hatte, der auch noch mit einem harten Hit zu kämpfen hatte, also der war natürlich auch dann out und Nathan Peterman hat da übernommen und als ich gesehen habe, dass Nathan Peterman auf dem Platz steht, habe ich mir nur gedacht, nee, damit möchte ich auch wieder nichts zu tun. Also es gibt viele Teams, gerade mit denen ich tatsächlich nichts zu tun haben will. Was bleibt da noch übrig, ist die Frage. Aber hab leider auch viele Bryan Edwards-Shares, die ja gar nicht so viel bringen dieses Jahr. Ja, Renfrow und Waller sind natürlich die Guys, die man da ownen kann. Waller ganz klar als Tight End, auch für die Receiver-Flex natürlich. Renfrow hat Flex-Appeal und sonst, außer Jacobs natürlich, also jetzt für die Receiver gesprochen, bin ich da sonst eher raus. Jacobs natürlich ganz klar wieder der Leadback, wenn er zurück ist. Und von daher kann man den ruhig ownen. Aber jetzt mit Nathan Peterman habe ich da auch wenig Hoffnung, dass es da irgendwie geil wird.
Ja, ich habe ja sehr viele Kenyon Drake-Shares, weil der mir immer in den Schoß gefallen ist. Und das ist
das also, ist scheiße.
Das muss mir auch jemand erklären.
Mein Beileid.
Ja, danke. Das muss mir auch jemand erklären, warum der so gar keine Rolle mehr spielt. Also man hat ihm sehr, sehr viel Geld bezahlt. Also das, also ja. Bitte, wenn da jemand draußen ist, der die Antwort hat, bitte mir sagen, weil Jalen Richard jetzt auf einmal auf Third Down eingesetzt wurde, was so Snap-Share-Zahlen angeht. Ich raff es nicht, aber okay.
Ich auch nicht,
ja. Renfrow, du hast gesagt, die sichere Anspielstation, Edwards enttäuschend, Ruggs enttäuschend, ja, bin ich ganz bei dir. Waller ist halt für mich dieser Buy-Low, ist dieses Buy-Low-Fenster halt auf, ne? Weil schon ja, wieder ja, eine stimmt, relativ ja. schlechte Woche. Ja, also man erwartet...
Und für einen Tight End ein super Whopper, ne? Also
genau.
Nicht nur Whopper, sondern... Ja, Entschuldigung. Ne?
Genau, also wenn ich sage schlechte Woche, ne? Letzte Woche 13 Fantasy-Punkte, man erwartet halt von ihm diese 20, ja? Wie aus Woche 1, ne? 19 Tage, 10 Receptions und crazy 22 Fantasy-Punkte und sowas. Sowas erwartet man halt von Waller. Dann hat er als zweites Spiel 9 Punkte, dann 8 Punkte, 13 Punkte, 7 Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass der Owner vielleicht abgefuckt ist und den loswerden will, ne? Und jetzt irgendwie ein Kyle Pitts komplett ausgerastet ist. Und man jetzt denkt, okay, das war jetzt Breakout Kyle Pitts. Vielleicht mal anfragen, ja? Also das wäre so ein Target für mich. Ja, Dan Waller für mich natürlich immer noch Top 2 Tight End oder Tight End 2 Season Long Safe. Von daher da auf jeden Fall mal anklopfen bei Dan Waller Ownern.
Ja, da ändert, denke ich, auch Nathan Peterman an Waller ändert der, glaube ich, auch nichts. Also da bin ich ganz klar bei dir. Dann haben wir Cleveland at Chargers. Ein geiles Spiel zum Zugucken tatsächlich. Für Fantasy ja auch. Also es gab viele Leute, die viel produziert haben, deswegen.
Aber gab aber einen, der hat nicht produziert.
Ja, gut. Da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber, über den Spieler. Wollen wir nicht drüber reden heute. Das Einzige, was ich mir nur aufgeschrieben habe zu den Browns, ist OBJ LOL.
Ja. Also,
was hat er, 20 Yards oder so? Muss man gerade gucken.
Ja, ja, also ich meine, wenn dein Team 42 Punkte erzielt, also was war das für ein Spiel? Also 47 zu 42 für die Chargers. Dein eigenes Team erzielt 42 Punkte. Und du als Alpha-Wide Receiver, du als klar bester Wide Receiver in dieser Offense, siehst 3 Targets, 2 Receptions, 20 Yards. Also nicht nur, dass du keine Connection hast zu deinem Quarterback, sondern der wirft dich nicht mal an ab jetzt. Also OBJ, also ich war ja Offseason komplett off, ne, wie wir alle wissen. Dann war ich jetzt wieder in, weil ich dachte, okay, Opportunity war crazy, let's go. Und dann, also OBJ ist mir ein Rätsel, ne? Also wie man 42, also ich hab die Lösung, warum man 42 Punkte erzielt, ohne OBJ einzusetzen, weil man hat halt Hunt und Chubb, die haben halt alles geregelt. Das ist halt der Cleveland Way, ja, über die Running Backs. Aber das ist wirklich crazy. Wenn du OBJ-Owner bist, dann wirst du ja wahnsinnig.
Ja, total. Also ich war auch wieder so eine Sache, wo ich komplett verzweifelt bin gestern Abend, als ich Red Zone dann laufen hatte und Donovan Peoples-Jones auf einmal diese Pässe fängt und ich mir nur dachte, spielt OBJ überhaupt? Dann habe ich ihn gesehen und dachte mir, okay. Dann die Statline mal gecheckt und konnte es einfach nicht glauben, ne? Also Donovan Peoples-Jones 6 Targets, Rashad Higgins 5, Rashad Higgins und David Njoku dann auch mit dem Touchdown. David Njoku sogar 7 Targets. Kareem Hunt hat dann noch 6 gesehen. Und dann kommt OBJ erst mit seinen 3 mickrigen Targets für 20 Yards. Also, boah, das war schon fies, ja. Aber ja, Kareem Hunt, ne? 6 Targets, man sieht's. Also, die Running Backs natürlich wieder super Woche gehabt bei Cleveland. Ja, das sind immer noch verlässliche Running Backs, die man ownen kann, denke ich. Und können wir damit zu den Chargers kommen?
Mhm.
Our Chargers, geil. Herbert, Goat. Ja, war okay. Nummer 10, Quarterback 10 nach Grades. Also Top 10 Quarterback. Quarterback 1, so. Und damit ist er Goat. Also geiler Quarterback einfach. Und wir haben 2 Wide Receiver. Ja, die sind geil. Also Keenan Allen, Mike Williams. Mike Williams ist ja gestern wieder komplett eskaliert. 0,99 der Whopper, 16 Targets, 231 Air Yards, 50% Skillplay Share. Geil. Also ich war ja immer auch schon Mike Williams Fan, aber dass es so ausgeht, da hätte wahrscheinlich gar keiner mit gerechnet. Jetzt haben wir Season Long, den Whopper, Williams 0,64, Allen 0,6, Targets 52 Williams, Allen 53 ist jetzt mit Strafen, falls irgendwo ein Holding oder so war. Also ist nur die Opportunity jetzt hier. Deswegen, wenn Targets unterschiedlich sind bei Sleeper oder so. Also 52 Williams, Allen 53, Air Yards Williams 589, Allen 447. Da unterscheiden sich beide so ein bisschen. Und Skillplays Williams 36%, Allen 30%. Also beides Wide Receiver 1 für mich. Geil. Let's go. Our Chargers bold up. Und wir sind voll dabei, der erste deutsche Chargers Fanclub.
Ja, safe. Auf jeden Fall. Das darf man nicht unterschlagen. Ja, Herbert, mega Spiel, ne? 400, also fast 400 Yards geworfen, 4 Touchdowns. Richtig nice auf jeden Fall. Ja, und Mike Williams, du hast gesagt, der überragt ja Keenan Allen, ne? Also macht er die ganze Saison schon. Keenan Allen ist halt der Floor-Spieler, Mike Williams halt der Upside-Spieler. Season long hätte ich Mike Williams über Keenan Allen, weil diese Touchdown-Upside hat Keenan Allen einfach nicht. Natur der Sache von seinem Spiel, er ist halt ein extrem guter Route-Runner, gut über die Mitte des Feldes, kurze Routen, ne? Das ist halt King, das ist einer der Besten. Mike Williams ist halt daneben, dass er wie Michael Thomas eingesetzt wird, halt auch ein Deep Threat und ja, hat halt riesen Touchdown-Upside. Also Mike Williams ist ein Mörderspieler dieses Jahr und ja, wahrscheinlich Top 10 Wide Receiver und richtig krass auf jeden Fall. Geile Offense, geile Spieler, geile Trikots, Chargers, let's go.
Ja, so, sehr gut.
Wir hatten hier, glaube ich, noch eine Frage, wenn ich einmal kurz hier reingrätschen darf, von Swiss Guy, das war aber noch, nee, von Magisch, der fragt hier bei Knox und Kelsey und sowas, aber da kommen wir ja später noch zu Knox zu, aber er sagt, rankt mal bitte Rest of Season Dix, Keenan Allen, Mike Williams und Terry McLaurin. Und da würde ich sagen, ich hätte Mike Williams von denen allen am liebsten. Und dann ist es so zwischen Terry McLaurin, Dix und Keenan Allen, ist das so ein Mischmasch, würde ich schon fast sagen. Wahrscheinlich Keenan Allen danach, Terry McLaurin danach und dann Dix danach. Weil McLaurin ja, halt die genau, klare Eins ist. Ja. Hättest du selber Reihenfolge? Ja?
Ja, ich hätte auch Mike Williams, Keenan Allen, Terry McLaurin, Stefan Dix, ja.
Ja, okay. Okay, nice. Ja, dann ist die Frage ja beantwortet.
Ja. Sehr gut.
Ich dachte, ja, wir diskutieren ein bisschen, aber dann schon. Macht der keinen Sinn. Ja, okay.
Nee, ja, meine Meinung zu Dix war ja im Vorhinein schon klar. Jetzt trotz dessen, wir kommen gleich noch zu Buffalo, aber ich sag's schon mal, also trotz dessen, dass Josh Allen ein gutes Spiel hatte, tatsächlich, sind da halt einfach diesmal eben unter anderem Dawson Knox, ne, der auch gefüttert werden will. Dann haben wir Emmanuel Sanders noch dabei, Cole Beasley. Also Stefan Dix ist nicht mehr der Alleinunterhalter da, so wie es letztes Jahr teilweise noch war. Deshalb, ja, Terry McLaurin, der ist halt die erste Anspielstation in Washington, deswegen ganz klar da. Und die beiden Chargers Wide Receiver, die stechen für mich da aus dem ja, Core hervor. Deswegen, ja, ich hätte die beiden sogar als eigenes Tier und dann kommen die anderen beiden, so ein bisschen.
Ja, fair. Passt. Und ja, ich habe gerade gesehen, das war eine Dix, also eine Buffalo-Frage. War ein bisschen jetzt falsch platziert, aber ich hatte das im Hinterkopf, wollte es unterbringen. Mag ich, Junge, für dich, gib mir sogar out of range, also, ne? Appreciated, so, Junge, appreciated.
Deswegen, überhaupt kein Problem. Es kam ja Mike Williams und Keenan Allen drin vor, deshalb
genau, das ist deswegen,
noch richtig, ja. Sehr gut, aber jetzt gehen wir weiter zu San Francisco at den einzigen ungeschlagenen Team der NFL, Arizona. Was ja. Auch, also die Shitshow, die ich in Pittsburgh vermutet habe, die war auf jeden Fall in Arizona am Start. Das war echt kein schönes Spiel zum Angucken, muss man sagen. Was vor allem auch daran lag, dass, also jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht so viel hetze, ne? Aber Kyle Shanahan ist für mich im Moment auf jeden Fall ein Bottom-10-Coach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vom Real Life gesehen her, also dem fehlt es ja komplett an Kreativität. Das ist überhaupt nicht schön anzusehen gewesen. Das war alles zu vorhersehbar einfach. Aber egal. Kommen wir zu Trey Lance, der auch gar nicht mal so stark war, aber für Fantasy natürlich geil. Also geil. Ich glaube, er war auch gar nicht, jetzt habe ich gerade seine Punkte gar nicht, ich glaube, er war auch gar nicht so gut gestern mit den richtigen Punkten. Ne?
Er hat mehr Punkte gemacht als Kyler Murray. Also er hatte 15 Fantasy-Punkte, ja, hatte halt 16 Carries für 89 Yards. Und das ist halt der springende Punkt gewesen, weshalb ich gesagt habe, stellt den auf. Genau. Ich hätte halt gehofft, dass es im Passing-Game noch besser sein wird. Bin auch echt verwundert, dass es nicht besser war, weil das war eine Shitshow. 17-10 für die Cardinals. Wer hätte das vorher gedacht? Niemand.
Vor allem, also du musst ja sagen, die Cardinals hatten auf Cornerback halt jemanden von der Tanke. Also da sind die alle ausgefallen.
Ja, deswegen, also, ne, also wie gesagt, der geht halt rein in das Spiel und hat schon 8,9 Fantasy-Punkte. Ne? Also so kannst du es rechnen, weil er halt diesen Rushing-Flow hat. Und ich hätte locker gedacht, dass er noch einen Touchdown wirft. Also von daher hätte ich schon mit 20 Punkten gerechnet, sind nur 14 geworden. Aber wenn der weiter spielt, ist er für mich ein startable Quarterback, weil Rushing-Flow ist immens einfach.
Ja, deswegen sind Expected Fantasy Points, die es ja neuerdings gibt, so wichtig auch mal zu betrachten, haben wir auch ja in unserer Shiny-App. In Woche 5 hatte Trey Lance 26,5 Expected Fantasy Points im Half-PPR-Format. Das ist der zweitbeste Quarterback hinter Mahomes. Hätte er also seine Möglichkeiten alle genutzt und das so umgewandelt, wie ein durchschnittlicher Quarterback das eben so macht, dann wäre er ein hervorragender Scorer gewesen. Und das wird eben auch so passieren going forward. Wenn tatsächlich die San Francisco 49ers nicht Jimmy Garoppolo starten wollen, was ja jetzt auch schon wieder im Raum stand. Also wenn Trey Lance startet, dann ist er ein super Fantasy-Quarterback going forward. Das, da muss ich dir quasi, ja, hast du gut gemacht, Raphael.
Also ja.
Trey Lance überall empfohlen. Also,
mal hitten wir, mal nicht, ne?
Ja. Zu Wide Receivern, ne, oder beziehungsweise Receivern, Samuel weiterhin die Nummer 1, ganz klar. Und das war's dann auch. Juszczyk ist natürlich das Target-Monster, wie alle erwartet haben. Ja. Ja, und auf Running Back dann, klar, Elijah Mitchell hat alle Snaps gemacht, Trey Sermon gar keinen. Ich frage mich ja, warum sie für ihn im Draft sogar hochgetradet sind.
Doch, der hatte
Bye-Week kommt dann.
Der hatte einen Carry für 7 Yards.
Hatte er sogar.
Das wollen wir nicht unterschlagen. Das ist schon.
Ich glaube, 2 Snaps.
Oder? Also, auf jeden Fall. 7 Yards per Carry ist schon krass, ne? Also von daher, das ist schon, muss man erwähnen.
Ja, nach der Bye-Week kommt dann Jeff Wilson wahrscheinlich wieder und dann weiß man sowieso wieder nicht, was passiert. Wobei man jetzt ja gerade froh ist, dass man hätte ja jetzt mit Elijah Mitchell einen, den man starten könnte, aber
ja, starten wirst du den auf jeden Fall erstmal, bis der dich komplett enttäuscht, ne? Bis Shanahan wieder regiert und also vorher hitten wirst du halt nicht. Von daher, er wird dich auf jeden Fall nochmal hart hitten, aber bis dahin stellst du den auf.
Ja. Jetzt habe ich habe eben noch Lambo Moon hat eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, die behandeln wir bei San Francisco bei Trey Lance. Wenn ich Michael Thomas auf meinem IR-Spot habe, jetzt wo wir auch gerade Bye Weeks ansprechen und sonst gute Wide Receiver habe, würdest du dann für Trey Lance traden? Also ich vermute mal, es ist eine Superflex Liga.
Das muss also in One QB natürlich auf gar keinen Fall.
Ja.
Wenn das eine Superflex ist, ja, würde ich das machen. Wenn ich sonst gut aufgestellt bin auf Wide Receiver, ist das eine absolut faire Range. Wir wissen ja auch nicht, wie Michael Thomas im Endeffekt zurückkommt.
Ja, genau.
Ja, doch. Also wenn du vor allem needy bist auf Quarterback, ja, doch, das ist eine gute Range. Würde ich machen. Aber in One QB, no way.
Ja, ganz klar, genau. Ich würde es in Superflex dann auch machen, weil genau aus dem Grund, den du sagst, ne, wir wissen nicht, was mit Michael Thomas und Jameis Winston dann passiert. Ich vermute, es wird komplett eskalieren. Natürlich, aber weiß man nicht. Dann haben wir jetzt Arizona. Das Spiel war halt auch komplett Grotte, ne? Es war so ein Battle in the Trenches, ne? Also die Lions haben da irgendwie sich gegenseitig behämmert und
das ist eigentlich das Spiel, was die Giants spielen wollen, aber das kriegen die momentan nicht so hin.
Ja, aber wer hat davon profitiert? Die Andrew Hopkins ist back, ne? Klarer Wide Receiver 1, 1,01er Whopper, 9 Targets, 164 Air Yards, 67% der Skill Plays. Das Problem war halt auch, dass Max Williams dann irgendwie in der Pass-Protection gefehlt hat. Rodney Hudson ist ja dann auch raus, der Center, ne? Also das ist ja dieses Jahr so ein bisschen die Säule dieser Offensive Line. Bisschen blöd, aber Hopkins, was denkst du, wird sich das so fortsetzen oder bleibt Arizona trotzdem weiterhin dieses Messi-Wide-Receiver-Core?
Also ich bin eher bei Messi-Wide-Receiver-Core, trotzdem ist Hopkins. Mhm. Ne? Das sagen wir auch, habe ich auch wieder gesagt, Talent ist halt crazy. Ja, mir ist es lieber, wenn AJ Green nur 2 Tage zieht und mir ist es lieber, wenn Kirk nur 5 zieht und den Rest halt irgendwie, gut, Rondell Moore hat auch noch 6, aber wenn Hopkins seine 9 Tage zieht, bin ich damit fein, weil der macht halt viel damit, weil der gut ist. Naja. Aber ich habe trotzdem Angst. Also Hopkins ist für mich weiterhin kein Wide Receiver 1.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Sehe da auch weiterhin genau dieses Messi Wide Receiver Core. Rondell Moore auch eine gute Vorstellung gemacht, einen geilen Catch gehabt. Also ja, mal sehen, was daraus resultiert. Die Running Backs waren weiterhin so brauchen wir, glaube ich, auch keine großen Tags zu haben, ne? Also Chase Edmonds und James Conner. Alles wie gehabt. James Conner macht die Touchdowns und den Rest eben Chase
Edmonds. Edmonds war ja ein bisschen angeschlagen, ne? Also ja, bleibt alles wie gehabt. Edmonds halt der Upside-Guy. Genau. Conner der Floor-Guy und ja.
Sehr gut, dann sind wir bei den Giants, Raphael. Giants ja, at Dallas und Daniel Jones, wir hatten es eben schon zu Beginn angesprochen, war out for life. Also, ja, aber ich finde, Mike Glenn hat seine Aufgabe ganz gut gemacht.
Ja, okay, ja. Ja, ja, war okay, war gut. Ne?
War grundsolide, oder?
Ja, war solide, ja, kann man jetzt echt nicht, Quarterback und Giants ist halt schwierig, weil Daniel Jones macht seine Sache eigentlich ganz gut und wird am Ende der Saison wahrscheinlich gehen müssen. Ich hab richtig Angst vor der Zukunft der Giants, ich habe das Gefühl, die werden alles an die Wand fahren. Hauptsache, das Regime bleibt, ja, also Coaching-Staff und Owner bleiben. Oh Mann, es werden, glaube ich, schwierige Zeiten. Aber kommen wir mal zu was Positives und zwar zu unserem First-Round-Pick, Kadarius Toney. Hey, Junge, was ist los, Junge?
Kadarius. Der hat meine ganzen Start-Sit-Empfehlungen der Woche gerettet, weil ich Kadarius Toney empfohlen habe. Das hat für mich den Karren aus dem Dreck gezogen.
Aber hatte natürlich auch Glück, dass, was heißt Glück, hatte natürlich auch den Vorteil, dass Kenny Golladay früh raus war, ne? Kenny Golladay hatte nur 3 Tage, war glaube ich im ersten Viertel schon raus. Und da hat Kadarius Toney natürlich viel gesehen, ne? 13 Tage, 10 Receptions, 189 Yards, 25 Fantasy-Punkte. Aber auch da muss ich sagen, ne, wie letzte Woche auch, ich bin davon ausgegangen, dass Shepard spielt. Wenn Shepard zurückkommt, wird Toney eher so ein Gadget-Spieler sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn weiterhin im Slot einsetzen werden, weil das wird eher Shepards Rolle sein. Vielleicht werden sie Shepard ein bisschen mehr Outside, dass Toney auf seine Snaps kommt. Aber dieses Upside, das sehe ich in den kommenden Wochen ehrlich gesagt nicht so.
Ich glaube ja, sie müssen ihn einsetzen. Also man hat definitiv gesehen, was er an Athletik mitbringt und an allem, was er so hat. Also ja, also ich kann das gar nicht beschreiben, ihr habt es ja alle gesehen, ne? Also der kann wirklich da den Unterschied machen und das tut er ja auch. Und ja, den Unterschied hat er auch gemacht. Also ich verstehe ja sowieso nicht, warum man mit Fäusten auf Helme schlägt. Das macht ja keinen Sinn, ne? Wenn, dann
klärt
das halt nach dem Spiel ohne Helm. Also ja, das aber auf Helm schlagen und sich selbst noch verletzen macht ja gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Ist
eh dumm, ja. Und hat sich auch verletzt, ne? Toney.
Ja?
Mhm. Am Ende des Spiels war er noch verletzt, also ist nochmal. Ich weiß nicht genau, wie der Verletzungsstand da jetzt aussieht, aber müsst ihr auf jeden Fall noch beobachten. Da hat sich irgendwie noch verletzt. Aber ja, gegen Helm zu schlagen ist eh dumm und die Aktion war eh dumm, war scheiße. Hat er gar nicht
geschafft. Ja, war auf jeden Fall dann ejected, ja.
Ja. Ja, war ejected, aber wird nicht gesperrt, das kann man schon sagen.
Ja, das ist schon mal ganz gut. Also wie gesagt, ich glaube, sie müssen ihn mehr einbinden. War ja schon für uns ein Waiver-Wire-Target, ist es dann jetzt auch weiterhin...
Für mich war er keins. Für mich war er keins. Da müsst ihr schon bei der Wahrheit bleiben. Für mich war er keins, weil ich dachte, dass Shepard zurückkommt. Und wie gesagt, wenn Shepard zurückkommt, ich sehe nicht, dass die Coaches so experimentell sind oder so kreativ sind, dass sie ihn einsetzen und Wege finden. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe da schon eher die Befürchtung, dass sie es nicht checken. Deswegen bin ich da eher auch immer noch nicht so hoch. Tatsächlich. Okay, ja. Evan Engram würde ich noch gerne unterbringen bei den Titans, weil der hatte wieder 4 Targets.
Ja, dann ist er für mich ein Target, weil ich glaube, sie müssen Slayton da Spielzeit wegnehmen und dann ihn rein rotieren. Aber ja,
Evan Engram. Sorry. Fair, wenn die das machen, klar. Ne? Ich kann halt, also wenn es um Kreativität geht oder um das sollten sie tun, matcht nicht so ganz mit dem Coaching-Staff. Ja. Mhm. Von daher bin ich da eher zwiegespalten, sagen wir mal so. Also wäre schön, wäre gut, wäre schlau. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob sie es machen. Und Engram, wie gesagt, 4 Receptions, 55 Yards. Ist auf jeden Fall bei diesem Tight End Landscape ein Spieler, ein Tight End, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte. Ist immer noch nur 35% owned bei Sleeper. Also, Evan Engram könnte man aufpicken.
Ja. Definitiv. Bin ich bei dir. Ja, Running Back haben wir noch ganz vergessen. Devonta Booker ist ganz klar. Devin ist der Basketballspieler. Devonta ist richtig, ne?
Mhm. Yep.
Ja, ich bin auch im Basketball-Game. Ich bin jetzt auch NBA Topshot aktiv, also Basketball ist jetzt mal, wir machen demnächst Upside Basketball noch dabei. Dann läuft die Sache. Du bist ja auch da drin, ne?
Ich bin Basketball sehr begeistert, ja, aber ich bin weit davon entfernt, darüber professionell zu reden, von daher. Lassen wir das.
Ja, aber Devonta Booker muss man natürlich auf dem Schirm haben, jetzt wo Saquon Barkley ja ausgefallen ist. Wir haben es ganz zu Beginn angesprochen, Saquon Barkley da. Ja, wahrscheinlich, also mindestens mal eine Woche raus und darüber hinaus wird man dann sehen. Kommen wir zu Dallas. Ja, womit fangen wir da an? Auch mit was Leichtem, nämlich den Running Backs. Also 21 gegen 14 Carries für Elliott auch wieder. Da frage ich mich erstmal ist es geil auch für Elliott, weil 21 Carries ist halt schon Pfund, ne? Da frage ich mich erstmal, warum laufen die überhaupt so viel? Was mich dann zu der nächsten Frage führt, sind die Dallas Wide Receiver im oder beziehungsweise Dallas Receiver im Moment für dich spielbar?
Ja, klar. Also, klar. Also, Dak Prescott ist ein guter Quarterback. CeeDee Lamb, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass die Targets halt nicht so hoch ist oder die Targets insgesamt nicht so hoch sind. Aber klar spielst du die, weil die sind halt gut. CeeDee Lamb, ja, die machen halt viel mit ihren Möglichkeiten. Ne? 4 Receptions, 84 Yards Touchdown. Cooper nur 3 Receptions, 60 Yards Touchdown. Ja, aber es ist schon ungewöhnlich, ne, dass die so viel den Ball laufen. Ich meine, für Sieg ist es geil und für unser Buy-Low-Ansatz mit Sieg, den wir am Anfang der Saison gefahren sind, ja, wir waren ja ziemlich aggressiv, haben gesagt, ey, Buy-Low Elliott, das wird besser. Haben das ja auch durchgezogen, weil in den ersten zwei Wochen sah das ja gar nicht so gut aus. Und ja, jetzt, Elliott ist ja klare Leadback, war ja von Anfang an übrigens, aber ne, mit den 21 Carries und letzte Woche 20 Carries, jeweils 100 Yards gelaufen, in der dritten, also Woche 3 95 Yards erlaufen. Also, das ist natürlich sehr schön, aber ja, du hast recht. Also für die Wide Receiver ist es ein kleines Downgrade, weil irgendwie die Offense läuft über Elliott und Pollard. Und das sollte eigentlich gar nicht der Fall sein. Von daher ist es ein bisschen concerning, auf jeden Fall. Aber natürlich stellst du beide auf.
Ja. So sehe ich das auch. Auch wenn es mein Sorgenkind ist, ich bin immer noch, ich stehe voll hinter CeeDee Lamb. Also genau. Würde ich auch gerne eher traden, wenn ich es könnte. Von daher, ja, vor allem, wenn jetzt Michael Gallup auch wiederkommt und haben wir ja schon auch öfters angesprochen, glaube ich, dann wird es wieder ein bisschen anders aussehen. Es wird wieder eine dynamischere Offense meines Erachtens. Und ja, das macht dann wieder Spaß und ich bin weiterhin sehr gespannt. Dann sind wir beim letzten Sunday Night Football Game Buffalo at Kansas City. Ja, also real-life-mäßig gesehen, wer hätte gedacht, dass Kansas City nach Woche 5 auf dem letzten Platz der Division steht?
Ja.
Ich glaube ja, die nächsten bis zur Bye sind es, glaube ich, 5 oder 6 Spiele. Ich glaube, davon holen sie auch 5, 6 Siege. Also da würde ich mir jetzt gar nichts vormachen irgendwie. Also Kansas City für mich immer noch eins der Top 3 Teams. Und man muss ja auch dazu sagen, was Fantasy angeht, Mahomes hat ja gestern das schlechteste Spiel seiner Karriere hingelegt. Und ist immer noch Nummer 1 nach Expected Fantasy Points im Half-PPR-Format. Also, was soll man dazu dann noch groß sagen? Tyreek Hill hatte eine kleine Blessur, ne? Muss man auf dem Schirm haben, gibt's keine Infos. Deswegen, ja. CH haben wir gesagt, ist out. Daryl Williams werden wir wahrscheinlich gleich bei den Waiver-Wire-Targets noch ansprechen. Ist klarer Backup.
Mhm,
ja. Ja, sonst was, über das man reden muss.
Ja, Mecole Hardman.
Travis, ne? Kelce, weniger Targets irgendwie, ne? Ja.
Mecole Hardman, das ist offensichtlich, oder? Also 12 Targets, 9 Receptions, 76 Yards, war immens eingebunden. Kommt für mich relativ überraschend. Also man hat die letzten Wochen gesehen, ja, Snapchat-Zahlen sind immer höher gegangen, aber Target-Share war immer sehr, sehr niedrig bei Mecole Hardman. Endlich mal viele Targets gesehen. Muss man auf jeden Fall mal beobachten, ne? Vielleicht tut ihm ja die Ankunft von Josh Gordon gut. Von daher, Mecole Hardman ist für mich ein Waiver-Ad auf jeden Fall.
Ja, genau deshalb hätte ich da gar nicht so drüber geredet, weil ich glaube, mit der Ankunft von Josh Gordon wird das eher wieder zurückgehen.
Okay.
Deshalb bin ich da gar nicht so hyped. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, so Josh Gordon ist da einfach auch der bessere Wide Receiver, ganz klar für mich. Deshalb, ja, ich bin gespannt. Vielleicht sitzen wir hier nächste Woche und ich sage, Raphael, es war wieder genau richtig, was du gemacht hast. Also Mecole Hardman, vor allem auch jemand, also generell muss man ja sagen, er ist ja trotzdem, wer auch immer da der nächste Wide Receiver ist, sei es Josh Gordon, Mecole Hardman, wer auch immer, der ist ja nur die Nummer 3 Receiving-Option, ne? Und das ist bei den Kansas City Chiefs dann immer sowieso die Boom- oder Bust-Option. Deswegen immer ein bisschen schwierig, aber ja, wir werden sehen. Dann haben wir Buffalo, Josh Allen, Nummer 5 nach Expected Fantasy Points, hat seine Expected Fantasy Points mit 13 Punkten überperformt. Also das ist Nummer 2 der Überperformer. Ja, aber ein gutes Spiel gemacht, kann man ja auch sagen.
Was an die Kurve
muss
bekommen
ich ja immer und gelobt, ja. Ja, muss ich ja immer machen. Wenn er gut spielt, dann muss ich ihn auch loben. Also er befindet sich jetzt im Mittelfeld der Quarterbacks über alle Wochen hinweg. Von daher passt das ganz gut. Dann haben wir jetzt die Receiver. Dawson Knox ist for real, hab ich ja schon gesagt. Ne? Er läuft genauso viele Routes jetzt auch wie Dix und Sanders. Alle drei haben vor allem auch einen 29-prozentigen Skillplay-Share. Also auch wieder so ein Messi-Receiving-Core. Aber ja, Dawson Knox als Tight End sowieso schon geil. Und auf der Receiver-Flex kann man auch mittlerweile sogar drüber nachdenken.
Für mich sind es ehrlich gesagt immer noch zu wenig Targets. Klar, er ist wahrscheinlich so in dieser Receiver 40-50-Diskussion und deswegen schon startable, ja. Aber 4 Targets ist für mich ein bisschen zu wenig halt, ne? Man muss sagen, klar, die haben natürlich waren in Führung, ne? Deswegen waren es vielleicht auch etwas weniger Targets als die letzten Wochen.
Ja, und es sind halt 106 Air Yards.
Ja, das ist nice, safe. Das ist gut, ja. Also, deswegen sage ich ja 40 Regionen irgendwas. Also, das ist ja startable. Aber ich bin jetzt nicht Skyrocket High, dass ich sage, ja, safe, der ist über Waller oder sowas. Von daher, bisschen mehr Targets wäre schon wünschenswert auf jeden Fall, aber ich glaube, der größte Takeaway ist das Backfield, ne? Also wir haben jetzt das wahre Gesicht gesehen.
Warte, Magesh hat doch die Frage gestellt, ist Knox der neue Kelce?
Nein.
Und damit verbunden, ob Dix nur noch ein Wide Receiver 2 ist. Und ich würde sagen, nein, Knox ist mehr so der Robert Tonyan von letztem Jahr, falls man da irgendwie Vergleiche ziehen will. Ne? Also ich glaube, das ist eher so die Region, der neue Kelce auf gar keinen Fall.
Ja, genau.
Und Dix hatten wir eben auch schon, genau, in unserem Ranking. Also ja, ich würde sagen, für mich war er sowieso immer nur Wide Receiver 2, aber ja, jetzt auch dann offiziell.
Erstmal, ja, also ich weiß gar nicht, warum, also wenn man jetzt irgendwie jemanden traden will, verkaufen will oder so, okay, dann ist das vielleicht wichtig, aber du stellst ihn ja trotzdem auf, ne? Und der hat die letzten Wochen ja auch immense Targets gesehen, ne? 13 Targets in Woche 1, 8 Targets Woche 2, Woche 3 und 4, 10 Targets, also das war jetzt ein kleines Aufspiel. Ich sage nicht, dass der ein Wide Receiver 2 ist für mich, ich sage ja nur, dass die anderen, die wir eben genannt haben, sind für mich drüber, aber er ist für mich in dieser CeeDee Lamb-Region, ne? Also ja, ist für mich immer noch ein Wide Receiver 1 davon, Dix. Also man muss jetzt, also jeder Wide Receiver hat mal eine Down-Week, von daher ist das immer noch ein sehr, sehr guter Floor, wenn du mit 8 Punkten da rausgehst aus dem Spiel. Aber ja, letztes Jahr war natürlich ein bisschen mehr exciting, ja, jede Woche seine 15 Tage oder so. Von daher ist das jetzt mit Sanders und mit Beasley und mit Knox ein bisschen schwieriger, aber ist immer noch ein Wide Receiver 1 für mich.
Okay, sehr gut. Dann habe ich dich gerade unterbrochen, sorry.
Genau, ich hatte ja bei der Stats-Folge gesagt, dass wir das wahre Gesicht des Backfields sehen mit Zach Moss und Singletary.
Ja.
Ja, jetzt haben sie das Spiel wieder ausgelaufen oder sind das Spiel wieder ausgelaufen. Zach Moss, der klare Leader mit 14 Touches, Singletary nur 7 Touches. Ja, Zach Moss ist auf jeden Fall der Leadback, safe. Ich bin aber gespannt, wenn sie im Rückstand sind, wer dann die Snaps sehen wird. Aber ich denke schon, dass Moss da der Leadback sein wird.
Genau, Zach Moss ist vor allem der Three-Down-Back, also ja, klar, let's go.
Ja, ich will halt nur, weißt du, Coaches sind halt so gerne dabei, dass sie uns dann wieder alles versauen, ne? Dass wir jetzt sagen, ey, geil, Mann, wir haben den Leadback und dann nächste Woche sind sie wirklich mal im Rückstand, auf einmal Singletary, der Receiving-Back, ne? Das ist halt, ich will es halt gerne dann auch mal sehen in so einem Spiel, deswegen, ja, klar, wenn man sich die Sets anguckt, dann muss man sagen, Zach Moss wird es sein, aber ich hoffe, die werden uns nicht wieder burnen, wenn wir dann sagen, ey, Zach Moss aufstellen und dann auf einmal ist wieder Singletary,
ja. Ja, also schaltet auf Freitag ein, beziehungsweise Samstag dann im Podcast bei den Start-Sit-Entscheidungen. Da geht es vielleicht nochmal um Zach Moss. Letzten beiden Wochen, glaube ich, Start gewesen. Ich glaube, Flex-Appeal bei mir. Wir werden sehen. Dann sind wir jetzt bei den Waiver-Wire-Targets tatsächlich. Ich sage es auch in dieser Rubrik nochmal. Bye Week haben die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints, die New York Jets und die San Francisco 49ers. Und wir haben ja schon in unseren Takeaways alle Spieler angesprochen. Also mein Running Back Ranking wäre jetzt tatsächlich Devonta Booker an 1. Dann hätte ich Daryl Williams, dann hätte ich Khalil Herbert, dann hätte ich Ramondre Stevenson und dann erst Samaje Perine. Für Devonta Booker natürlich, also je nachdem, wie lange Saquon Barkley ausfällt, wird man ja morgen wahrscheinlich schon wissen, gehe ich mal schwer von aus. 20-25%, also ich gehe immer von den 100% aus, die man hat, ne, nicht vom Restbudget, was man jetzt noch hat, also wenn man $100 hat, dann $20 bis $25, falls man die noch hat, das wäre so meine Range für Devonta Booker tatsächlich.
Ich bin bei der Reihenfolge übrigens komplett bei dir, und Booker, ja, je nachdem wie lange Barkley ausfällt, muss man natürlich dementsprechend mehr bieten, wenn es nur 2 Wochen sind, würde ich eher 10-15% bieten, wenn es dann wirklich 4 bis 5 oder so sind, dann kann man schon auf jeden Fall 30% bieten, auch da wieder, ne, wenn ihr Barkley-Owner seid, könnt ihr auch mehr bieten, ne? Weil es ist ja euer Spieler, der ausfällt und der immediately Backup, der mindestens mal Running Back 2 ist. Von daher, wenn ihr Owner seid, könnt ihr auch gerne die Hälfte bieten für gute 3-4 Wochen von Booker. Von daher, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und Daryl Williams, ähnlicher Case, oder? Also je nachdem, wie lange ist CEH aus? Weiß man das schon? Ist er länger aus? Oder?
MCL-Sprain ist ja, also auf jeden Fall mehr, few weeks war, glaube ich, die Meldung. Und MCL-Sprain ist halt, also
man dachte ja auch bei C-Mac, dass der mindestens 4 Wochen out ist, ne? Also.
Ja, aber MCL-Sprain ist halt schon im Knie für, ja, ich bin, also Daryl Williams ist ein ähnlicher Case tatsächlich, ja, und ich glaube, da sind dann auch so 15 bis 20 angebracht. Ich glaube halt einfach, dass Devonta Booker mehr Opportunity sieht als Daryl Williams.
Weißt du, was das Ding ist? Daryl Williams wird der Clyde Edwards-Helaire sein mit Goal-Line-Touches. So. Das heißt.
Ja, das ist fair, ja.
Du wirst ihn eher spielen als Clyde Edwards-Helaire. Also, der wird mehr Opportunity sehen als CEH. Von daher, es kommt wirklich, ich wusste jetzt nicht, dass er wirklich schon fix ist, dass der länger ausfallen wird. Deswegen würde ich Daryl doch über Booker stellen und da würde ich für Daryl schon 50% bieten, weil du wirst schon so einen Mid-Running Back 2 bekommen, der halt viel Opportunity sieht und die Goal-Line sieht, ne, die CH halt nicht gesehen hat. Von daher bin ich da bei Daryl dann doch höher als bei Devonta Booker.
Okay, ja, ich sehe es dann tatsächlich, ja, das mit den Goal-Line-Carries ist schon ein faires Argument, ne, also ich bin trotzdem, weiß ich nicht, Booker gibt mir trotzdem irgendwie mehr Opportunities, weil der hat nicht noch so einen Jerick McKinnon hinter sich und vielleicht nimmt der jetzt auch wieder mehr ein bisschen. Ich seh da bei den Giants einfach irgendwie ein bisschen mehr. Also wenn beide gleich lange ausfallen würden, dann wäre ich eher bei Booker. Und jetzt kommt es dann auf die Länge an. Ne? Wenn CEH länger ausfällt als Saquon Barkley, dann sehe ich es genauso wie du.
Es ist close. Aber, also beide werden auf jeden Fall ihre Opportunity sehen. Und wir wissen, genau. Wir haben es ja gesehen bei Khalil Herbert. Auf einmal war Herbert da, der vorher gar nichts gesehen hat. Sieht auf einmal 15 Carries. Also es ist halt schon schwierig, ne, in diesen Backup-Zeiten, wo einfach mal dann der dritte, vierte Running Back kommt. Und ja, es ist schwierig, aber ich würde, die Offense von KC ist halt so sexy. Und weshalb CH halt unsexy war, war halt, weil er keine Goal-Line bekommt. Die sieht halt Daryl, deswegen bin ich da eher bei Daryl. Aber beide sind auf jeden Fall Running Back 2, wenn die Leadbacks ausfallen. Also Daryl und Booker.
Ja. Was für uns beide auch völlig klar ist, ist, glaube ich, dass danach ein ganz krasser Teardrop
ja,
kommt.
Safe,
und,
Ja.
Danach sind nur Schüsse ins Blaue sozusagen. Also ja. Khalil Herbert, Ramondre Stevenson und Samaji Perine, da kann man mal drauf spekulieren, aber mehr ist nicht als Spekulation.
Ich habe noch Tyson Williams tatsächlich. Wenn man vielleicht einen Spot frei hat, gerade bei jemand auf IRs oder sowas, könnte man sich den vielleicht mal holen und gucken, wie so nächste Woche das Backfield aussieht. Da ist ja auch immer, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Latavius Murray vielleicht dann auch den Job irgendwie verlieren wird demnächst oder so, weil du halt nie weißt, was da passiert und Murray halt auch nicht so besonders gut aussieht, meiner Meinung nach. Von daher Tyson Williams so ein kleiner Shot auch wert.
Ja, pass auf, soll ich dir mal vorlesen, was Adam Schefter heute, war es sogar genau heute Mittag gepostet hat auf Twitter? The Baltimore Ravens, after losing 3 running backs to season-ending injuries during the preseason and then scrambling to replace them, have received trade inquiries from other teams interested in their current group of running backs, per sources. Natürlich per sources, aber also die Ravens kriegen, ja, Anfragen für ihre Running Backs. Da frage ich mich auch, was läuft denn bei den Teams schief?
Das ist wirklich die große Frage. Ja, wir wissen halt nie, was in deren Köpfen vorgeht. Ne? Also das ist wirklich crazy. Ja, wer Bell haben will unbedingt, wer Latavius Murray unbedingt haben will, dem kann ich halt auch nicht mehr helfen. Ja,
die hätten sie einfach sein sollen vor 2 Wochen.
Ja, das und wer will die haben überhaupt? Also oder sie meinen ja, halt wirklich Tyson, der ganz gut aussah, meiner Meinung nach. Ja, wer weiß. Also in tiefen Ligen kann man ja auf jeden Fall rostern. Brandon Bolden habe ich auch noch so als Receiving Back kind of New England Spieler in PPR. Ja. Aber jetzt auch nicht ultra sexy. Also je nachdem, wie desperate ihr seid, sind wir, glaube ich, bei Running Back durch.
Ja, genau. Dann Wide Receiver. Ja, ich habe es ja Kadarius Toney gesagt. Und eine Sache, das habe ich, glaube ich, gar nicht angesprochen, eben bei den Detroit Lions. Ne? Amon-Ra St. Brown hat jetzt die 2. Woche in Folge 8 Targets gesehen und damit eben gute Targets, mit denen man arbeiten kann. Also Amon-Ra St. Brown, vielleicht ein Shot wert.
Mhm. Ja, ist halt.
Bis Tyrell Williams da wiederkommt, ja.
Ja, und den muss natürlich auch einen deutschen Spieler unterbringen, von daher, ja. Aber nee, fair.
So.
16 Targets in 2 Spielen, das ist auf jeden Fall jemand, den man dann aufgabeln kann, ja.
Ja.
Wie viel würdest du für Toney ausgeben?
Boah, für Toney, wenn der auf dem Wide Receiver hockt. In der Hoffnung, dass die Giants tatsächlich ihn mehr einsetzen, wäre ich bereit, 30% auszugeben.
Oh, krass, okay, ja. Das ist echt eine Ansage.
Aber ich war ja auch Terrace Marshall-Fan.
Ja, und Elijah Moore bist du auch. Also du bist schon dieser Boomer-Bust. Das findest du schon ganz geil, ne?
Ja, das ist ja auch das, worauf man jetzt spekuliert. Du willst ja jetzt keinen Latavius Murray aufnehmen, wo du weißt, ja, der gibt mir meine 10 Punkte. Geil. Also wenn, dann will ich jetzt auch den... Keine Ahnung, mir fällt gerade kein Vergleich ein. Also ich will jetzt den Porsche haben und nicht den, ihr
Polo,
wisst schon.
Genau. Nee, das ist fair. Ja, ist fair. Ich bin super skeptisch, weil ich meine Giants erkenne. Aber Toney, der hat es verdient, dass man 30% bietet. Ich würde trotzdem eher so 5-10% bieten tatsächlich.
Ja, immerhin würdest du was bieten. Das heißt, ist ja schon was.
Ja, weil er seine Sache schon gut gemacht hat. Aber wenn alle wieder fit sind, also es war ja wirklich die Situation, dass Golladay raus war und Shepard raus war und Barkley raus war. Ja, also wenn jetzt Shepard und Golladay wieder da sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Target Share so bleibt.
Lambo Moon ist hier aktiv im Chat und stellt noch eine Frage, das ist hervorragend, also gut, dass du hier interagierst. Ich mach gerade noch 2 Tight Ends, ich hatte es eben schon gesagt, Ricky Seals-Jones und Dan Arnold, hast du ja auch gesagt, das wären Tight End Targets
für mich.
Und Evan Engram, genau. Und dann würde ich die Frage aufnehmen, die Lambo Moon hat, und der fragt nämlich, Daryl Williams für Alex Collins aufnehmen. Und damit verbunden die Frage, was wir über Carson denken, aber ja.
Ja, ich denke, wenn Carson zurückkommt, wird er das Backfield übernehmen, klare Sache. Deswegen, Daryl Williams, ja, Carson wird zurückkommen, also das, was ich die letzten News, die ich gesehen habe, spielt er nächste Woche wieder. Deswegen würde ich Daryl Williams für Alex Collins aufnehmen, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die in Seattle da so ein bisschen splitten werden, aber Daryl Williams ist da auf jeden Fall der valuablere, also der mit mehr Wert, so. Mhm. Der Spieler mit mehr Wert. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall machen, ja.
Mhm, ja.
Sehr gut, dann sind wir jetzt schon am Donnerstag. Bye Weeks.
Sag mal nochmal.
Haben die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints, die New York Jets und die San Francisco 49ers. Aber am Donnerstag spielen die Tampa Bay Buccaneers bei den Philadelphia Eagles. Für mich ist eine klare Sache gewesen. Bei einem musste ich überlegen, aber ansonsten habe ich beide Quarterbacks, die ich aufstellen würde, wenn ich sie hätte, auch vom Waiver aufnehmen würde jetzt, wobei sie da wahrscheinlich nicht mehr sein werden. Dann würde ich Fournette starten, ich würde Evans starten, ich würde Godwin starten, ich würde Smith starten und Ertz.
AB?
Du würdest bestimmt noch einen anderen starten.
AB auch?
Was? Ja, AB, genau. Bei AB war ich am überlegen. Das ist meine Boom-Bust-Option. Mhm. Das ist mein High-Risk-High-Reward-Spieler. Das klingt schöner.
Ich dachte jetzt, Sanders wäre deine Überlegung. Aber ja, alle, die du aufgezählt hast, bin ich bei dir. Plus AB starten und Backfield von Philadelphia sind.
Genau, ja.
Ja.
Ja. Oh, ist ja hervorragend.
Ja. Weil Livestream ja, wird es wahrscheinlich nicht, wird's nicht geben. Also, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Rollige Defense mache ich gleich hier in meinem wunderschönen Zimmer hier, wo ich hier bin. Mache ich auch nur quick-wise, also ohne vier Stats, wie er sonst bekommt. Aber man muss sagen, heutige Defense letzte Woche, ne, war sehr gut. Vikings, Defense 5, Cowboys, Defense 4, Cardinals, Defense 8, also 3 in den Top 10. Das, ne, nach letzter Woche, die ein richtiger Shithaufen war, war wieder eine gute Woche von Rafas heutige Defense. Nehme ich gleich auf, kommt ASAP raus und let's fucking go, Junge.
Ja, nimm diese Woche einfach die, die gegen Las Vegas spielen, hab die Matchups gerade gar nicht gebracht, die gegen Las Vegas spielen und gegen die Giants spielen, Mike Glennon und Nathan Peterman, also das läuft doch.
Ja, schaltet keiner mehr ein jetzt, super.
Ja. Ja, doch, schaltet bei Rafas Rolliger Defense ein, der wird euch da noch ein bisschen besser beraten, als ich es tun werde. Ich kenne Einzelspieler, kann ich gut beraten, hab Darius Slay auch gesittet am Wochenende, also da treffe ich auch hervorragende Entscheidungen, was ja Defenses angeht, von daher... Ja, war's das doch jetzt erstmal schon wieder. Unter 2 Stunden geblieben hier. Nächste Woche wird's dann mal wieder kürzer mit den Bye-Weeks. Ja. Da haben wir ja 2 Spiele weniger.
Ja.
Also ganz gut, dann für die Fahrt zur Arbeit reicht's dann vielleicht endlich mal wieder. Jo, und ansonsten hören wir uns dann Freitag live oder Samstag im Podcast bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.